So to me, they're one. So the way I write script is the same way I write poems, and I see they are the same thing. So to me, poems is even more precious gift that you you show your honor, you show your respect, and you give that as a gift to another person. And for me, making this film, I do not really think about whether or not I need to incorporate a poems or poems into this particular film. To me, the film itself is poetry itself.
Ihr Cut, den kritischen Filmpodcast, Folge 62 mit Nadine May.
Hallo.
Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und mir, Christian Eichler, denn heute treffen The Art of Slow Cinema, Long Take und Cuts aufeinander, denn es gibt ein neues Wunderkind am Autorenfilmer Himmel, das sich Zeit lässt, trotzdem fragmentarisch erzählt, nur um dann mit einer richtig langen Einstellung zu flexen. Er ist nicht Wong Kar-wai, obwohl es um Uhren und Küsse im Neonlicht geht und Menschen verflossene Lieben in anderen Personen wieder erkennen. Er ist nicht Andrei Tarkowski, obwohl im Traum Gläser über verregnete Tische gerückt werden, aber vielleicht werden wir ihn bald mit diesen beiden in einem Atemzug nennen, denn heute geht's um das Werk von Vigan. Lukas, ist das Leben eher eine lange, ungebrochene Einstellung oder setzt es sich aus vielen einzelnen Fragmenten zusammen?
Beides wahrscheinlich, oder? Also natürlich erlebt man den Alltag als einen relativ kontinuierlichen Blick, aber das Leben ist ja nicht nur das, was man gerade in diesem Moment sieht, sondern auch die eigenen Eindrücke und die Gedanken und natürlich eben auch halt Träume zum Beispiel. Und das heißt, auch wenn man das visuell nicht sieht, ist diese lange Einstellung des Lebens doch irgendwie auch immer zerbrochen und fragmentiert. Ich weiß, das ist eine Antwort, mit der ich mich ein bisschen rauswinde aus deiner Entweder-Oder-Dichotomie, aber man muss ja auch nicht alle Fragen akzeptieren, die Ihnen so ein Moderator hinwirft, oder?
Das muss man nicht machen und natürlich muss man als Filmemacher das auch nicht akzeptieren, sondern kann ja beides in seine Filme packen, zum Beispiel wie Vigan. Nadine, siehst du ist dein Leben ein Longtake oder zerschnitten?
Ich glaube, es ist beides. Ein Leben ist immer beides. Ich glaube, da hat Lukas recht. Also ich würde auch eher sagen, dass mein Leben zwar eine lange Einstellung ist, aber es besteht halt auch immer aus sehr, sehr vielen Intervallen. Und ich glaube, mit Vigan haben wir hier einen Regisseur, der genau das sehr, sehr gut auf die große Leinwand bringt.
Ja, ich denke das auch. Und vor allem, es ist ja gar nicht eine lange Einstellung, weil wir ja schlafen müssen. Also dann gibt's Träume. Also es ist ja tatsächlich so, dass eigentlich wie ein Tag meistens ja so eine Einstellung ist, ne, die man erlebt. Und dann wird das ja tatsächlich zerbrochen durch dann wieder ein neues Erleben, bei dem es ja auch nicht ganz klar ist. Also im Traum fühlt sich ja auch alles an wie so eine lange Geschichte, aber wenn man sich versucht daran zu erinnern, dann sind es auch wieder Fragmente. Also vor allem die Erinnerungen sind ja meistens eigentlich nur so Fetzen, bei denen man dann am Ende gar nicht mehr sicher sein kann. Hat sich das eigentlich zugetragen oder erinnere ich nur das so, was ja auch Vigan ja auch selber in seinen Filmen thematisiert auf jeden Fall. Da geht's ja auch sogar drum bei Long Day's Journey into Night. Wir sprechen über den jetzt. Warum eigentlich? Also einmal ist es so, dass es, finde ich, Filme gibt, wenn man jetzt so in Deutschland wohnt und natürlich nicht auf alles Zugriff hat, die sich immer so ein bisschen einer Besprechung entziehen. Also es gibt so Regisseure, Regisseurinnen und eben Filme, bei denen man immer mal so hört, ach ja, das gibt's ja. Und ich jetzt als jemand, der diesen Podcast plant, denke dann, da könnte man ja eigentlich mal eine Folge drüber machen. Und dann wartet man so und dann kommen die irgendwie nicht. Also Kylie Blue ist so ein Film, der bis lang immer noch eigentlich fast gar nicht zu bekommen ist in Deutschland. Also klar, man kann sich irgendwie die DVD importieren, aber habe ich jetzt auch gerade gesehen, ist bei Amazon, glaube ich, vergriffen. Und ich habe zuerst von Long Day's Journey into Night gehört, auf IndieWire einfach, ne, wo Vigan schon so ein bisschen gefeiert wurde und so, ja, einer der krassesten Filme, 2018 war das ja da. Und dann wartet man und irgendwie kommen die nie und dann kommen die irgendwann mal so auf DVD raus und hat man schon wieder so ein bisschen vergessen. So ein Beispiel ist auch Eighth Grade, das war auch so ein Film, sehr gut besprochen und dann irgendwann so anderthalb Jahre später Netflix oder Amazon oder sowas, kam der dann raus. Und deswegen verpasst man immer so ein bisschen den Punkt, wann setzt man da jetzt eigentlich mal an, wann macht man das jetzt eigentlich mal. Aber die Filme kommen wie Traumbilder immer wieder, zum Beispiel als Sprachnachricht von dir, Nadine, in unserem Jahresabschluss-Podcast kamst du da nochmal das gesagt, hier, ich habe Long Day's Journey into Night jetzt gesehen, für mich der Film des letzten Jahres und da wir natürlich jetzt immer noch, wir haben ja schon mal zusammen geredet über Slow Cinema in einer Classic-Folge. Wir befinden uns immer noch in derselben Lockdown-Situation, kann man eigentlich sagen. Das war damals noch neu, mittlerweile schon gleichbleibend. Dachte ich, Also aufgrund des Lockdowns können wir jetzt auch wieder so ein bisschen bei Katz machen, was wir wollen, müssen nicht so viel aktuelle Releases machen. Und dann dachte ich, lass uns doch mal das machen, lass uns doch nochmal ein Special machen über Begun. Aber er hat ja nicht so viele Filme, deswegen können wir das Special vielleicht doch mal vor der Paywall machen. Bei Satoshi Kon sind wir damit ein bisschen aufs Maul geflogen. Also es war gut, aber es war trotzdem sehr viel Arbeit. Mal schauen, ob wir jetzt auch 4 Stunden reden. Aber ich glaube nicht, deswegen sprechen wir jetzt über den. Nadine, schön, dass du nochmal die Zeit gefunden hast, hier bei uns im Podcast zu sein.
Dankeschön für die Einladung, Christian. Ich freue mich wirklich, wieder dabei zu sein.
Du bist Filmwissenschaftlerin, du bist Slow Cinema Koryphäe, kann man eigentlich sagen, oder? Also wenn man was zu Slow Cinema wissen will und nicht den direkten Draht zu Love Diaz hat oder weiß ich nicht, den ruft man dich an, habe ich das Gefühl. Und du hast ein Buch nicht in Arbeit, sondern es ist eigentlich fertig, ne? Aber es ist noch nicht draußen.
Ja, es ist fertig, endlich. Ich habe alles fertig geschrieben. Ich warte jetzt wirklich auf die offizielle ISBN-Nummer und dann kann das Buch eigentlich in den Druck gehen. Ich hoffe, dass es dann im April, Anfang Mai spätestens veröffentlicht wird. Und ich freue mich wirklich riesig. Das ist so, naja, sagen wir mal, der Abschluss meiner 10-jährigen Arbeit über Slow Cinema. Und das Buch ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Ich freue mich darauf, dass ich es endlich so in die Welt bringen kann.
Wie bist du da rangegangen? Was ist das? Was erwartet uns da?
Es erwartet euch ein sehr persönliches Buch. Es ist kein akademisches Buch, das die Filme analysiert, sondern weil wir halt über Träume heute auch sprechen. Es geht vor allem um Träume und Erinnerungen, die bestimmte langsame Filme in mir geweckt haben. Und ich hoffe, dass die Leser sich dieses Buch so als Beispiel nehmen, um auch selbst offener den Filmen gegenüber zu werden. Dass sie halt auch sich den Filmen öffnen und auch träumen können und sich erinnern können. Das hoffe ich wirklich.
Klingt sehr spannend. Freue ich mich drauf, wenn's rauskommt. Wie bist du denn auf Begun eigentlich gestoßen? Wann hast du zuerst von dem gehört? Ja, wahrscheinlich früher als ich.
Das ist eine sehr gute Frage. Also der erste Film war für mich natürlich Kylie Blues und ich bin auch nur im Internet durch Zufall darauf gestoßen. Also ich muss sagen, dass ich durch mein Interesse an Slow Cinema immer wieder irgendwie in China lande. Es gibt dort eine sehr, sehr gute, sehr junge Generation von Filmemachern, die mehr oder weniger außerhalb der chinesischen Filmindustrie arbeiten. Und ich glaube, ich bin auch auf Begun über IndieWire oder so gestoßen und dachte mir so, das sieht gut aus, das klingt gut, das klingt auch sehr langsam. Und
das klingt dann, sehr langsam.
Ja, das ist bei mir immer so. Ich schaue mir dann immer so an, was geschrieben wird und denke mir so, ja, doch, das könnte ein langsamer Film sein. Und wann habe ich Kylie Blues gesehen? Ich glaube 2018. Und es war ein Film, der mich sehr berührt hat. Und ich habe mich damals schon auf den neuen Film gefreut, der ja zu dem Zeitpunkt dann herauskam. Und Long Day's Journey into Night habe ich dann letztes Jahr gesehen und es war einfach ein Erlebnis, dass ich, also es ist schwer, diese Erfahrung in Worte zu fassen, muss ich wirklich sagen. Begun ist ein außergewöhnlicher Filmemacher, den ich doch mit Andrei Tarkowski vergleichen würde, zu einem bestimmten Punkt.
Mhm. Ja, ich fand es auch total spannend, mich jetzt nochmal oder zum ersten Mal so richtig mit ihm zu beschäftigen. Lukas, wie war das bei dir? Wann bist du auf den gestoßen? Weil du hattest die Sachen doch, glaube ich, auch gar nicht schon gesehen, als sie rausgekommen sind, oder?
Nee, auch erst deutlich später. Ich glaube, es waren tatsächlich so einzelne Bilder von Long Day's Journey into Night, die überall im Internet auftauchten oder zumindest in den Gefilden, in denen ich mich dort bewege. Das war ja auch ein Film, der besprochen worden ist, auch in Kontexten, die man normalerweise von dieser Art von Film nicht erwarten würde. Wir werden nachher noch drüber sprechen. In China ist er einem Publikum zugänglich geworden, das damit sehr wenig anfangen konnte und vielleicht durch die französischen Produzenten, vielleicht durch den Bass, den er aus Cannes erhalten hat, war der an sehr vielen Orten präsent, wo normalerweise nicht diese Art von Film diskutiert wird. Also der hatte irgendwas in seiner Wertigkeit, in seiner auch offenkundigen, ostentativen Schönheit, die viele Leute angesprochen hat. Und auch ich bin darüber über den gestolpert und hab mir den dann, naja, mit den Möglichkeiten, die man halt hierzulande dann hat, halt irgendwie besorgt und dann auch eben den Vorgänger dazu. Aber so richtig mit Began beschäftigt, muss ich zugeben, habe ich mich erst mit diesem Podcast. Also ich glaube, so die erste Begegnung mit ihm ist jetzt auch nicht komplett reibungslos verlaufen, sondern auch so mit so einem Gefühl von Zweifel und Irritation. Also ich glaube, jetzt erst so in der Gesamtansicht, in der Beschäftigung, habe ich mich noch ein bisschen mehr so fallen lassen können in das Werk. Ich glaube, das ist irgendwie die Art von Kino, die manchmal zuerst so ein bisschen Widerstand bei mir weckt, aber auf die ich mich dann später doch mit sehr viel Begeisterung stürzen kann.
Ja, ging mir gut, glaube ich, ein bisschen anders, weil ich habe Kylie Blues geguckt und dachte, das ist er, der neue Tarkovsky, wir haben ihn gefunden, so super. Und dann habe ich Long Day's Journey gesehen und dachte, ah, das hat er dann jetzt danach gemacht. Also ich war so richtig, so wie ich bei Hong Sang-soo jetzt mit dem erst zweiten Film, den ich von ihm gesehen habe auf der Berlinale, obwohl er 100.000 Filme vorher gemacht hat, Introduction, so ein bisschen runtergefallen ist. Ich war selten so schnell auf dem Hype-Train drauf und wieder unten, aber ich bin auch zuversichtlich. Aber dazu kommen wir gleich, zwei Sachen noch vorher. Einmal, das ist eine Special-Folge jetzt, aber die ist ja vor der Paywall, also in unserem ganz normalen Feed. Falls ihr Lust habt auf sowas, falls ihr merkt, hey, das ist ja cool, sich nur so mit einem Regisseur, einer Regisseurin zu beschäftigen über eine längere Zeit, dann könnt ihr da ganz viele Special-Folgen noch hören, wenn ihr Katz unterstützt mit 3 € im Monat. Und schon direkt quasi, wenn ihr die ersten 3 € zahlt, kriegt ihr ja das ganze Archiv. Ne? Also wir haben schon über 4 Stunden über Studio Ghibli gesprochen und über Michael Haneke auch genauso lange und Tarkovsky zum Beispiel eine Folge gemacht. Ne? Werden wir heute bestimmt mal ansprechen. Wong Kar-wai, der vielleicht heute auch nochmal genannt wird, über dessen Filmografie haben wir auch schon gesprochen. Also falls ihr Lust drauf habt, könnt ihr Katz finanziell unterstützen, dann bekommt ihr auch noch jeden Monat eine Mailback-Folge und Zugang zu unserem Katz-Discord, wo auch die Folgen vorbesprochen werden, nachdiskutiert werden und wir Filme anschauen und so weiter. Und schon so eine kleine, glaube ich, Began-Fanbase auf jeden Fall jetzt gekommen ist. Und die Leute sich sehr gefreut haben übrigens, dass wir nochmal eine Folge mit dir machen, Nadine. Zweite Sache, wo gibt's die Filme? Du hast ja schon so ein bisschen angesprochen, Lukas. In Deutschland fast gar nicht richtig verfügbar. Also außer Long Day's Journey Into Night, da kann man sich die DVD holen. Irgendwie ist sie auch gar nicht so teuer, irgendwie 11 € oder sowas, auch verfügbar. Kylie Blues schon schwieriger. Deswegen sage ich jetzt einmal, Kylie Blues und auch diese 2 Kurzfilme von ihm, The Poet and the Singer und Secret Goldfish, sind auf YouTube. Natürlich ist es besser, ihr besorgt euch irgendwo die DVD, aber auf jeden Fall sind die da verfügbar. Und Long Day's Journey Into Night ist auch noch auf dem Criterion-Channel. Falls ihr mit einem VPN oder so einen Account da habt, könnt ihr den da auch anschauen in guter Qualität. Und Kylie Blues gibt's in den USA auch auf so ein paar Streaming-Plattformen, von denen ich noch nie gehört habe. Also falls ihr irgendwie im VPN-Game seid, könnt ihr da mal schauen. Ansonsten irgendwie schauen, ob man irgendwo eine DVD organisiert bekommt.
Wer ein bisschen Französisch kann und Kylie Blues hat nur nicht so extrem viele Dialoge, den Film gibt es hier legal auf DVD. Und es ist eine sehr, sehr gute Fassung. Und ja, das wäre auch eine Möglichkeit, sich die DVD in Frankreich zu kaufen. Oder über Frankreich.
Das soll unsere Handreichung gewesen sein, wenn man die Filme von Began schaut. Und deswegen natürlich so ein bisschen, also finde ich trotzdem gut, dass wir das machen, ne? Obwohl das jetzt nicht überall direkt verfügbar ist, jetzt auf deutschen Streaming-Plattformen, dass wir trotzdem sagen, wir sprechen jetzt mal drüber, weil wir denken, das ist doch ein irgendwie total spannender Filmemacher. So viel dazu. Jetzt kommt natürlich eine der wichtigsten Fragen, die es in Specials gibt. Die geht an Lukas Bawenschek. Lukas, wer ist denn Began?
Na, ich würde dafür ganz passend zu den Filmen mal in der Vergangenheit beginnen. Wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis, dichtete Paul Celan in Corona von 1948. Und 70 Jahre später unterteilt der chinesische Regisseur Began seinen 2. Langfilm Long Day's Journey Into Night in 2 Hälften, die für ihn die Titel Mohn und Gedächtnis tragen. Er nennt Celan als wichtige Inspirationsquelle. Was verbindet den deutschen Dichter mit dem chinesischen Filmemacher und Poeten? Vor allen Dingen wahrscheinlich eine Form, die oft das konkret Erzählende vermeidet, die lieber sucht, kreist, schwebt und zur Abstraktion und Rhythmik der Musik strebt. Celans Corona endet mit den Zeilen, es ist Zeit, dass es Zeit wird, was sicher auch kein schlechter Wahlspruch für Began wäre, bei dem wirklich alles zu Zeit wird. Sein Kino ist fasziniert von Erinnerung und Vergessen, von dem Zusammenspiel und den Reibungen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Kurz auch zu Begans Vergangenheit. Er wird am 4. Juni 1989 in Kaili im Südwesten Chinas geboren. Seine Filme spielen in und um diese Stadt herum. Das ist eine eher ländliche Region, die nicht unbedingt so erfüllt ist von gerade hoher Kultur. Der Taipei Times erzählt Began 2016, früher dachte ich, Kunst wäre etwas, das man auf T-Shirts druckt. Filme waren in seiner Welt sehr lange Fremdkörper, so ungewöhnlich und fern wie Träume. Sein Handwerk als Filmemacher erlernt er auch nicht an Sets von anderen Filmen, sondern von gebrannten DVDs und durch Online-Piraterie. Statt in Taiyuan gewissenhaft Broadcasting zu studieren, schaut er lieber Film um Film um Film um Film. Schon sein allererster Short South von 2010, den er während seiner Hochschulzeit dreht, zeigt viele seiner Themen und visuellen Motive, von Verbrechen und Schuld über Spiegel, Züge, Karaoke bis hin zu gleichwertig eingesetzten Hoch- und Popkulturreferenzen. Und einmal verharrt die Kamera auch auf so einem Stapel mit selbstgemachten DVD-Hüllen von unter anderem Wong Kar-wai's Ashes of Time, von Alan Parker's Birdie und von Lan Yu von Stanley Kwan. Wahrscheinlich ist das die Sammlung des Regisseurs selbst. Als Erweckungserlebnis beschreibt er aber, wie schon angesprochen, den ersten Kontakt mit Andrei Tarkovskis Stalker. Zuerst hasst er den Film, doch dann weiß er, genau diese Art von Kino will er einmal machen. Während der Studienzeit begibt er sich noch zweimal hinter die Kamera, so entstehen Tiger von 2011 und der Kurzfilm The Poet and the Singer von 2012, auch bekannt unter dem Titel Diamond Sutra, benannt nach dem buddhistischen Diamantensutra, welches auch sein Spielfilmdebüt Kylie Blues von 2015 einleitet. Das erzählt von dem Landarzt und Ex-Sträfling Chen Sheng, der sich auf die Suche nach seinem Neffen Wei Wei macht, wobei erzählt für diese freischwebende Sammlung von Symbolen und Augenblicken sicher das falsche Verb ist. Viele Zeichen und Motive kehren immer wieder. Man entdeckt ihre Reime, verborgen in der großen Filmwelt. Uhren, Taschenlampen, verschenkte Hemden, Mixtapes. Als Voice-Over werden sogar tatsächliche Gedichte von Bigan vorgetragen. Klarheit sollen aber auch die nicht schaffen. In den Filmen existieren verschiedene Ebenen der Zeit stets nebeneinander. Und was Traum, was Wirklichkeit und was Erinnerung ist, lässt sich selten mit Bestimmtheit sagen. 2016 dreht er den Kurzfilm Secret Goldfish für das Golden Horse Film Festival. 2018 wird seine zweite Langfilmproduktion Long Day's Journey into Night in der Sektion Un Certain Regard in Cannes gezeigt. In dem fragmentierten Noir-Albtraum über einen Mann auf der Suche nach seiner verlorenen Liebe setzt Bigan erstmals auch auf 3D-Technik. Als kultureller Allesfresser produziert Bigan oftmals ein Kino der Zitate. Der Originaltitel von Kylie Blues lautet übersetzt etwa Picknick am Wegesrand, also der Film heißt genau wie der Roman von den Strugatsky-Brüdern, auf dem Stalker berührt, aber gleichzeitig ist das auch der Titel von einem von Bigans Gedichtbändern. Und Long Day's Journey into Night leiht sich diesen englischen Titel ja von Eugene O'Neill und seinem wahrscheinlich berühmtesten Stück, während der Originaltitel von einem Roberto Bolano-Gedicht entstammt. Und das erste Poster, das findet man zum Beispiel auch in dem Wikipedia-Artikel zu dem Film, reproduziert eins zu eins mehr oder weniger Marc Chagalls Gemälde Der Spaziergang. Und würde ich jetzt alle diese Referenzen und Bezüge hier so aneinanderreihen und aufzählen, dann würden wir wahrscheinlich komplett den Rahmen sprengen, dann hätten wir auch wieder allein dadurch einen 4-Stunden-Podcast. Und ich habe das Gefühl, die Kritik sieht dann auch oft so ein bisschen genauso aus. Wenn man Kritiken und wissenschaftliche Texte über Bigan liest, entdeckt man so eine große Menge von Vergleichen. Selbst wir haben das ja schon gemacht. Hou Hsiao-hsien, Andrei Tarkovsky, Gaspar Noé, Apichatpong, Veracetta Cool, Lav Diaz, Wong Kar-wai, Theo Angelopoulos, Tsai Ming-yang, zuletzt auch oft so Thriller-Menschen wie Alfred Hitchcock. Und das andere, über das dann natürlich groß gesprochen wird, weil es sich so offensichtlich als Stilmittel hervorhebt, sind die Plansequenzen, diese unglaublich langen Plansequenzen, 41 Minuten Länge im Fall von Kylie Blues, 59 Minuten Länge im Fall von Long Day's Journey into Night. Hier wird Zeit dann wirklich zum begehbaren Raum. Die Kamera entwickelt sogar noch mehr als zuvor einen eigenen Charakter. Sie reist dann per Boot, per Roller, per Pickup-Truck und sogar magisch durch die Luft. Und in diesen beiden zentralen Einstellungen kommt wahrscheinlich auch diese widersprüchliche Logik der Longtakes zum Ausdruck. Der Longtake schafft ja einen geografischen und physischen Realismus. Wir sehen, was wirklich passiert und wann es passiert, vermeintlich ohne Manipulation von Zeit und Raum. Gleichzeitig aber verweist ja diese Kameratechnik auch ganz stark auf sich selbst und macht noch das Dokumentierte zu etwas, das die Medialität des Kinos verdeutlicht. Man könnte mit André Bazins Aufsatz Schneiden verboten von Abbildungen von Märchen oder sogar von Traumdokumentarfilmen sprechen. Seinen Gegnern gilt Bigan als Augenwischer und Gimmick-Regisseur. Bei dem chinesischen Publikum löste der als Neujahrsromanze vermarktete Long Day's Journey into Night sogar wütende Proteste aus und provozierte den Hashtag Can't Understand Long Day's Journey into Night. Fans, das habe ich online gefunden, wurden als Jia Wenji beschimpft, also als Pseudo-Intellektuelle oder so als Kunstsnobs. Und anderorts, gerade auch oft im Westen, wurden Bigans Filme sehr begeistert aufgenommen. Der Kritiker Jay Hoberman schrieb in der New York Review sogar von einer neuen Sprache für das chinesische Kino. Und um jetzt zum Abschluss nochmal Celan zu bemühen, es ist Zeit, dass es Zeit wird. Es ist Zeit, dass wir über Bigan sprechen.
Vielen, vielen Dank für diese schöne Zusammenfassung. Wieder viel gelernt, auch ja, interessant, wie viel Reaktion es schon gibt nach so wenigen Filmen eigentlich. Also, dass du jetzt schon abgehandelt hast, ja, und das Publikum schon verprellt und schon als der neue Heiland gelobt, Vergleiche mit allen möglichen Leuten, die wir schon kennen, und dann schon seine Feinde. Gibt es einen prominenten Feind eigentlich? Habe ich mich gerade so gefragt bei dem Wort.
Mir wäre jetzt keiner bekannt. Man muss sich den jetzt mehr so als abstraktes Wesen vorstellen.
Ja, werden wir mal schauen, wie das so ist, wie wir das so sehen. Wie fangen wir denn an? Wollen wir mit The Poet and the Singer anfangen, diesem 20-minütigen Kurzfilm von ihm? Es gab davor noch, das war übrigens für mich etwas, was ich jetzt gelernt habe, und zwar lügt die IMDb? Ist mein Leben eine Lüge? weil ich nämlich gesehen habe, dass, also auf der IMDb eben steht, dass Bigan nur 4 Filme gemacht hat quasi. Und bei Letterboxd aber sind da noch 2 Filme drin versteckt in der Liste von ihm, die von, was sehe ich jetzt, 2010 und 2011 sind, also die noch vor The Poet and the Singer kommen. Tiger, der Film ist quasi verschollen, also den gibt's gar nicht so richtig, aber South kann man auf YouTube sehen. Ich habe ihn aber nicht geschaut. Du hast ihn aber geguckt, Lukas, ne?
Ja, ich würde übrigens sagen, die IMDb lügt in sehr vielerlei Hinsicht. Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, dass The Dark Knight gar nicht zu den besten 10 Filmen aller Zeiten gehört oder so. Da kann man sicher vieles finden, woran man sich stören kann. Aber
ist das oft so, dass, also das würde mich wirklich interessieren, vielleicht wisst ihr da mehr, ist es oft so, dass man dem nicht trauen kann, dass es noch Filme gibt? Also, weil ich hätte jetzt nicht Letterboxd als sonderlich glaubwürdig eigentlich erachtet. Ich hätte jetzt eher auf die IMDb vertraut, aber vielleicht ist das auch einfach falsch.
Ich glaube, beide sind gleichermaßen glaubwürdig und unglaubwürdig. Es gibt auch oft Falschzuschreibungen und auch oft Titel, die dann irgendwie Regisseuren zugeschrieben würden durch Datenbankfehler und so. Ich glaube, es ist immer ganz gut, alles, was man dort findet, nochmal zu überprüfen.
Benutzen die nicht beide aber mehr oder weniger dieselbe Datenbank? War das nicht irgendwie so? Irgendeiner hat mir das mal erzählt. Ja, genau.
Das benutzt Letterboxd auf jeden Fall. Da kann man auf jeden Fall Sachen einreichen und dann kommen sie bei Letterboxd. Ja.
Also zumindest lassen sich diese Datenbanken auch übertragen. Aber man sieht ja oft, dass halt die Eintragungen und die auch alles, was da außenrum passiert, sehr unterschiedlich sind. Also es scheint zumindest durch die Kuration oder durch die unterschiedlichen Interessenlagen des jeweiligen Publikums werden andere Filme eingepflegt. Also im Filme machen wir wie Bigan, würde ich, glaube ich, dem Letterboxd-Publikum mehr trauen. South auf jeden Fall von 2010 fand ich insofern spannend, dass es schon die Keimzelle eigentlich von fast allem enthält, was in seinen Filmen später passiert. Verbrechen, Karaoke, so eine Faszination mit Spiegeln und Spiegelungen und mit Zügen. Dieser Blick zum Himmel, den wir später in Kylie Blues haben, in dieser fast am Ende dieser langen Plansequenz, wird hier schon mal irgendwie so ein bisschen vorweggenommen. Und auch so dieses Gefühl, da ist eine Frau, die man verloren hat und die mir zu entglitten ist und die fast nur noch so in Erinnerungen und Träumen existiert und die dadurch so eine komische, idealisierte, also kaum greifbare Qualität bekommt, das ist alles schon in diesem sehr kleinen 17-Minuten-Film enthalten. Mein Gefühl war ohnehin, dass Bigans Karriere vor allem darin besteht, dieselben Gedanken immer weiter zu verfeinern und immer edler zu machen. Also Long Day's Journey into the Night ist ja wirklich so die bestaussehendste Version einfach von denselben Themen. Und man kann wirklich so durch diese ersten Filme Schritt für Schritt für Schritt sehen, wie er das Ganze verfeinert und sublimiert und so.
Das stimmt, das hat er auch selber in einem sehr langen Interview mit einer französischen Zeitung gesagt, dass der neue Film Long Day's Journey into Night ihm halt einfach die Möglichkeit gab, das, was er halt in den vorherigen Filmen schon erzählen wollte, das halt zu verfeinern. Und das war für ihn ganz, ganz wichtig. Er war mit Kylie Blues zum Beispiel, seinem ersten Feature-Film, zwar relativ zufrieden, hat er gesagt. Also er hatte ja ein sehr, sehr kleines Budget. Er hatte auch überhaupt nicht die technologischen Möglichkeiten, die er dann später mit Long Day's Journey hatte. Aber trotzdem hatte er sich irgendwie limitiert gefühlt. Und bei Long Day's Journey hatte er dann zum Beispiel auch ein Budget, das ihm die Möglichkeit gab, wirklich zu experimentieren und dort hinzugehen, wo er wirklich als Filmemacher sein wollte, wo er hingehen wollte. Das war für ihn ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wenn man den Film sieht, dann merkt man das auch. Wenn man zuerst seine Kurzfilme gesehen hat und dann Kylie Blues und dann Long Day's Journey, man merkt wirklich, wie er wirklich in jeder Szene etwas verfeinert.
Ich finde auch ganz spannend, wie bestimmte Sätze und Bilder immer wieder aufgegriffen werden. Also klar, bei sowas wie Poet and the Singer, da hat er ja stellenweise sogar dieselben Darsteller wie dann später in Kylie Blues. Also den Hauptdarsteller hat er ja da schon zur Verfügung. Das ist ja bei South noch nicht der Fall. Aber er hat zum Beispiel diesen Shot, der sich in allen Filmen wiederholt, wo die Kamera so durch so ein Loch so durchspingst, als wäre die Kamera selbst ein Mensch, der irgendwas beobachtet. Und auch diese Karaoke-Szenen, die da aufgegriffen werden, da noch irgendwie bei jemandem zu Hause mit dem Fernseher, die werden ja einfach immer elaborierter und schöner, da kommt immer mehr zusätzliches, so blinkende Lichter dazu. Und ich fand dieses Bild von Karaoke total spannend für sein Kino, weil wir wissen ja, Karaoke bedeutet ja auch irgendwie sowas, glaube ich, im Japanischen wie leeres Orchester oder so und beschreibt ja die Abwesenheit von jemandem. Und ich finde diesen Gedanken, dass da ein unvollständiges Lied ist, das ein Mensch erst durch seine Anwesenheit vervollständigen muss, das ist irgendwie ein Bild, das mir für seine Filme total einleuchtend erscheint, weil die ja sich immer um fehlende, um verlorene, um abwesende Menschen drehen vor allen Dingen.
Genau, es geht immer um Abwesenheit. Und ich glaube, durch diese Abwesenheit fühlt sich der Film auch relativ langsam an. Natürlich haben wir diese langen Plansequenzen, aber es ist halt auch so, dass wenn wir jemanden vermissen, wenn wir jemanden suchen, ist es auch immer so, dass die Zeit sich an, also es fühlt sich an, als ob die Zeit sich wirklich wie Kaugummi zieht. Also das ist wirklich, er bringt da zwei sehr interessante Elemente zusammen. Und Lukas, du hast eben gesagt, dass sich die Kamera teilweise anfühlt wie ein Mensch. Und mir ist gestern eingefallen, dass ich bei Bigan oder bei Bigans Film immer an Daniel Fromtons Film Mind denken muss. Es ist halt der
Was das?
Film, ich glaube, das Buch ist von 2008. Daniel Frampton hat, naja, es ist ein Konzept. Und zwar, dass man einfach mal versuchen sollte, nicht so sehr über den Regisseur nachzudenken, sondern über den Film selbst. Das geht tatsächlich für bestimmte Filme. Er hat es für Tarkovsky, nein, ich habe es für Tarkovsky gemacht, in seinem Film Serkalo. Aber es geht darum, dass halt der Film selbst denkt, dass der Film selbst Entscheidungen trifft, dass der Film selbst entscheidet, welche Person, welchen Charakter sie jetzt folgt. Und das sieht man bei Kylie Blues zum Beispiel ganz extrem, dass du halt, also dass die Kamera einer Person folgt und irgendwann wendet sie sich von dieser Person ab und folgt einer anderen. Und für Daniel Frampton ist das eine Entscheidung des Films, nicht so sehr eine Entscheidung des Regisseurs. Also es geht wirklich darum, den Film, sagen wir mal, zu vermenschlichen. Es ist der Film, der die Entscheidung trifft und nicht der Regisseur.
Um einen anderen Blick drauf zu gewinnen, quasi.
Genau,
Weil natürlich ist
genau.
es ja so, dass, ja.
Ja, es
Ja,
geht.
auch um sich in Teilen halt gegen so eine Psychologisierung des Künstlers zu
Genau.
verweigern. Also, das ist ja sicher auch etwas, das in Bezug zu sowas steht wie dem Tod des Autors und Roland Barthes.
Ja, ne, da haben wir schon öfter mal
Ja.
auch drüber geredet, auf jeden Fall. Wollen wir vielleicht, nein, noch mal was zu The Poet and the Singer sagen? Also das ist der Film von 2012, also dann vor Kylie Blues, bevor wir zu dem kommen, in Schwarz-Weiß gedreht. Und da sind auch wir zwei Männer, die auf dem Boot, halt auch nach Kylie, diesen Ort reisen, also wo ja auch Bigan herkommt. Und ja, wie habt ihr den wahrgenommen? Weil ich habe zu den anderen Filmen auf jeden Fall was zu sagen, aber ich habe trotzdem bei allen nochmal so gemerkt, ein bisschen auch wie beim Tarkovsky-Special, als wir das gemacht haben, ach krass, der erste Zugang reicht eigentlich nicht, ne? Also ich hatte zum Beispiel gedacht, ach, Kylie Blues müsstest du jetzt eigentlich nach Long Day's Journey nochmal schauen, mit dem Wissen, was du auch durch diese Long Takes am Ende gewinnst. Die gibt's ja hier nicht so richtig bei The Poet and the Singer, aber wie habt ihr den denn wahrgenommen, Nadine? Wie fandst du den?
Es war, für mich war es eine interessante Erfahrung, weil du hast recht, du hast zwar in diesem Film schon naja, sagen wir mal, die Basiselemente, die du dann auch in Kylie Blues und Long Day's Journey findest. Du hast denselben Schauspieler zum Beispiel, was sofort bei mir Erinnerungen hervorgerufen hat. Und das ist genau das Interessante für mich. Ich hab diesen Schauspieler, der da in dem Boot sitzt, sofort auch in den vielen anderen Szenen in meinem Kopf gesehen. Das ist so etwas, was mir bei keinem anderen Regisseur widerfährt. Das macht Bigan halt wirklich interessant. Ich glaube, der Kurzfilm war halt wirklich, naja, es war eine Stufe, es war ein Test. Man merkt es. Es ist halt noch nicht ausgereift. Es ist ein sehr guter Kurzfilm. Man sollte sich ihn auf jeden Fall anschauen, wenn man sich durch die relativ kurze Filmografie von Bigan durchfühlen möchte. Aber es ist halt noch nicht ausgereift. Das dachte ich mir zuallererst.
Das war tatsächlich auch mein Eindruck. Also ich würde bei Bigan das, was ich vorhin gesagt habe, auch allgemein geltend machen. Das ist ein kontinuierlicher Prozess der Arbeit an einem Werk und er kommt dem, was man merkt, was er ausdrücken möchte, immer näher. Hier schien mir dieses buddhistische Thema besonders präsent zu sein, natürlich durch den Titel, aber auch zum Beispiel durch diese Gebetstrommeln, durch die expliziten Verweise. Also das ist vielleicht präsenter, als es in den späteren Filmen ist, die sich stärker in andere Verweisstrukturen, alle andere Referenzrahmen bewegen. Es ist vor allen Dingen aber auch für mich der erste Film, bei dem man klar diese Bezüge zu anderen Filmemachern des Slow Cinemas wahrnimmt, wo man in Bildern auch das Werk von anderen irgendwie erkennt. Also die Titelkarte taucht relativ spät auf und er macht das mit einer Einstellung, wo Leute über so ein Feld laufen, die erinnert auch so ein bisschen wie erinnert ein bisschen wie an einige der letzten Einstellungen aus Kylie Blues, die ja auch so diese ländliche Region zeigen und Leute laufen, bis sie am Horizont verschwinden. Und zwar über Pfade, die so vorgegeben sind, so Trampelpfade. Und das ist so eine Bewegung, die mir total vertraut erscheint aus Lavdias-Filmen vor allen Dingen. Und auch, wie sie da auf dem Boot sitzen zum Beispiel, da musste ich sofort an Sachen wie From What Is Before oder auch Filme davor natürlich denken, die den nicht zeitlich überholt haben, halt irgendwie. Und diese ganze Felsspalte, in denen sie am Ende ihrer Reise diese Leiche finden, des alten Mannes, den sie treffen, da dachte ich zum Beispiel auch, das ist gefilmt in diesem Blick von unten aus den Höhlensystemen heraus, wie bei Onkel Bunmi zum Beispiel von Apisha Pongverasettakul. Und ich finde das so interessant, weil wir reden ja oft über Referenzsysteme, aber wir machen das eher bei Regisseuren wie zum Beispiel Quentin Tarantino oder sowas und sagen dann, ja, okay, der nimmt halt hier diese Sachen aus seiner Videothekszeit. Und ich finde, diese Nähe und diese Kameradschaft zu anderem Arthouse-Kino, die ist bei Bigan auch schon durchaus bedeutsam. Also soweit, dass Shots aus Hou Hsiao-hsien's Goodbye South auch später in Kylie Blues übernommen werden und so. Und hier, finde ich, beginnt man das zu spüren, dass er sich in einer bestimmten Tradition sieht von Filmemachern, zu denen er auch irgendwie dazugehören möchte, ohne dass er unbedingt den tatsächlichen Kontakt mit ihnen sucht.
Ja, also ich finde, dass erstmal auf so einer subjektiven Ebene hatte ich auch total das Gefühl, als ich die Sachen gesehen habe, zum Beispiel eben Kylie Blues. Aber dann frage ich mich auch immer, ist das nicht aber auch vielleicht so eine Exotisierung des asiatischen Raums, die bei mir auch irgendwie im Kopf immer so stattfindet? Und dann gleiche ich das halt mit den drei, vier Regisseuren ab, die ich halt kenne, ne? Also dann sehe ich, ah, die sitzen zusammen im Neon in der Kneipe. Das ist ja wie bei Wong Kar-wai. Ah, hier wird eine Einstellung im Regen lange gehalten. Das ist ja wie bei Tsai Ming-yang zum Beispiel, ne? Also das merke ich ja auch immer so durch die, also ich verweise ja auch oft in unseren Specials auf vorige Specials, weil ich da immer sagen kann, ach, das haben wir doch da schon mal besprochen oder wie stehen Haneke und Cronenberg oder sowas in Verbindung, ne? Ohne dass es da vielleicht ein direktes Zitat gibt. Aber es ist für mich nicht nur, glaube ich, so ein Eindruck, der aus einer relativen Unwissenheit entsteht, sondern tatsächlich auch in den Filmen manchmal begründet. Also Nadine, was du gesagt hast, so dass diese Schauspielenden oder hier der in dem Kurzfilm dann ja auch vielleicht die gleiche Person ist wie bei Kylie Blues, das hatte ich schon stark. Also ich finde, das ist natürlich bei Regisseuren, die und Regisseurinnen, die ähnliche Themen haben und dann Wong Kar-wai macht es sicherlich viel stärker. Jetzt so viel Film hat Bigan noch nicht gemacht, aber auch mit gleichen schauspielenden Arbeiten, dann drängt sich das ja wirklich auf. Also bei Wong Kar-wai hat man ja das ganz starke Gefühl gehabt, dass das immer wieder dieselben Charaktere sind eigentlich, die sich dann in späteren Filmen nochmal treffen. Die heißen ja dann auch oft ähnlich und so weiter, ne? Mhm. Also, dass da wirklich so ein Bezugssystem aufgemacht hat. Das ist, finde ich, ganz stark so. Auch wenn wir sehen, dass bei irgendwie Long Day's Journey Into Night auch wieder so eine Frau gesucht wird, jemand lange im Gefängnis war und sowas. Das sind ja tatsächlich auch ähnliche Charakterhintergründe einfach, die gegeben werden, ne? Es muss immer eine Figur gesucht werden und so weiter. Also ich finde, bei ihm drängt sich das auf jeden Fall auch so ein bisschen auf tatsächlich. Lass uns doch vielleicht mal mit Kylie Blues anfangen, oder? Das ist ja der erste von zwei eben großen Langfilmen, die Wong, siehst du, jetzt geht's so weit, das ist schon, die Bigan gemacht hat. Außer natürlich Tiger verschollen, 70 Minuten ist ja dann auch fast Langfilm, aber über den können wir nichts sagen. Wenn man sich so durchliest, worum es im Internet, was das Internet sagt, worum es geht bei Kylie Blues, dann würde man sagen, das ist ein, es geht um Chen Sheng, der als Arzt in Kylie arbeitet, so einer ländlichen Gemeinde, und er war lange im Gefängnis, und sein Halbbruder Crazy Face hat einen Sohn, Weiwei, und der wird von ihm irgendwie vernachlässigt. Also das bedeutet, Chen Sheng verbringt viel Zeit mit diesem Kind. Er sagt dann auch immer seinem Halbbruder irgendwie, du musst dich mehr um den kümmern, gib ihn doch vielleicht lieber zu mir. Und irgendwann verschwindet dieser Junge, und und Chen will ihn suchen. Also er denkt, dass sein Halbbruder Crazy Face das Kind wahrscheinlich irgendwie vielleicht verkauft hat oder sowas, und macht sich dann eben auf dem Weg in so eine Stadt, wo er jemanden trifft, so einen typischen, so einen Motorradtaxifahrer, der ihn dadurch durch diese Stadt fährt und der aber denselben Namen hat wie dieses verschollene Kind, und irgendwie kommt dann eben dieser Longtake. Also am Anfang, so das anfängliche Setting wird in vielen Einzelszenen erzählt, bei denen wir nicht genau wissen, wer ist eigentlich wer, wer steht eigentlich wie zu wem in Verhältnis. Wir haben dann auch so die jemanden in einem Untergrundtunnel, der da irgendwie broadcastet scheinbar übers Fernsehen. Das sind ja dann diese Gedichte von Bigan selbst, und die dann immer auch wieder darüber gelegt werden, und wir verlieren uns ein bisschen darin und wissen nicht ganz, was passiert. Und dann kommt auf einmal der Longtake, und dann sehen wir eben diese 41-minütige Sequenz, bei dem sich die Kamera auf verschiedenen Verkehrsmitteln bewegt. Wir sehen dann erst da die beiden auf dem Moped fahren, dann später so im Truck mit einer Band hinten drauf, dann wird da Musik eingespielt, die sie ihm, glaube ich, zeigen auf dem Handy oder sowas. Dann geht das immer so weiter, bis wir uns tatsächlich natürlich erstmal überwältigt sehen von diesem Longtake. Wie lange geht das denn jetzt? Wenn man natürlich nicht schon, wie ich dann schon wusste bei beiden Filmen, dass es darauf hinausläuft. Also ich glaube, es ist auch immer noch mal wieder eine andere Erfahrung, wenn man nicht weiß, worauf das bei Bigan hinausläuft. Aber wir müssen es hier natürlich erzählen. Und dann hat das sowas seltsam Traumhaftes, und ich finde ganz interessant, dass auch so, wenn über den Film gesprochen wird, auch immer das gesagt wird. Also es wird ganz oft, und das finde ich eigentlich für eine Arthouse-Diskussion fast ein bisschen oberflächlich, und die Frage ist, ist es wirklich so oberflächlich bei Bigan? Es wird ganz oft gesagt, ja, am Anfang ist es ein bisschen verwirrend und langweilig, und dann kommt der Longtake und dann wird's klarer, so ungefähr. Also das ist was, was man manchmal so...
So wie man bei Actionfilmen, so, ja, dazwischen okay, aber wenn es dann kracht, dann wird's gut.
Genau, also dieses Gimmickhafte des Longtakes, ne? Und ich muss ja sagen, ich bin ja ein Freund vom Gimmick. Ich habe euch das ja schon auch bei Belatar gesagt, so dass am Ende da wird's noch mal radikal. Bei Days, ja, gibt's da noch mal da die Szene, wo sie aufeinandertreffen und sowas. So, ich habe ja so gesagt, ich mag das ja eigentlich, wenn sich die Form noch mal ändert im Slow Cinema. Ich fand übrigens Kylie Blues nicht so unerträglich, wie das so gemacht wurde am Anfang. Also ich fand, dass der dass der durchaus interessant ist, auch bis dieser Longtake anfängt. Aber ich mag eigentlich schon, wenn dann nochmal irgendwie so eine neue Form kommt, wenn nochmal eine andere Interpretationsebene hier reinkommt, wenn man damit vielleicht etwas anderes noch machen kann. Und was ich total, also ich fand Kylie Blue super. Und was ich total mochte, war, dass im Gegensatz zu später bei Longest Journey Into Night, was immerhin cool ist, dass die Longtakes, finde ich, eine unterschiedliche Rolle haben in diesen beiden Filmen. Bei Longest Journey wissen wir richtig, okay, das ist jetzt scheinbar auch ein Traum. Und bei Kylie Blues kommt das ganz langsam. Also es hat durch diesen Longtake eigentlich so was Hyperrealistisches, soweit, dass ich glaube, man am Anfang, wenn ich das richtig drauf geachtet habe, man sieht so Kinder am Straßenrand, die in die Kamera schauen. Also die tatsächlich wissen, da ist jetzt jemand mit einer Kamera auf diesem Gefährt drauf. Also die Umgebung reagiert tatsächlich darauf. Es hat erst so was ganz Dokumentarisches und dann erst durch die Figuren, die er trifft, dann erst, dass wir denen so lange folgen, hat es so eine ganz seltsame, entrückte Komponente. Und das hat mir total gut gefallen hier bei Kylie Blues. Wie habt ihr das wahrgenommen hier, dass dann wieder dieser Longtake kommt?
Ich, bei mir ist das ganz lustig gewesen bei Kylie Blues. Ich habe vorher nicht viel über diesen Longtake gelesen. Das heißt, ich bin einfach mit ganz wenig Informationen in diesen Film reingegangen. Und ich muss ganz ehrlich sein, mir ist das gar nicht aufgefallen, dass es ein Longtake war. Mir ist es nicht aufgefallen, dass er nicht geschnitten hat. Und bei Long Day's Journey war es ein bisschen anders, weil natürlich der Film wurde ganz besonders für seinen 59-minütigen Longtake gehypt. Da war mir natürlich klar, was kam, aber auch da hat sich das irgendwie so normal angefühlt. Irgendwie war es für mich kein Problem, dass er nicht geschnitten hat. Es war einfach, die Cuts haben mir nicht gefehlt oder so. Und ich kann mich erinnern, ich habe gelesen, er hatte von der Anekdote erzählt, die mittlerweile, naja gut, wir haben sie mittlerweile relativiert, vom ersten Filmscreening 1895, der heranfahrende Zug von den Lumière Brothers und angeblich sind Leute aufgesprungen. Und er hat gesagt, dass heute sind die Zuschauer viel zu trainiert. Sie wissen, was sie erwartet. Ob sie jetzt bereits Kritiken über Filme gelesen haben oder nicht, wenn sie ins Kino gehen, sie wissen eigentlich, was sie erwartet. Und Bigan hat gesagt, dass er genau das verhindern möchte. Er möchte eigentlich, dass die Zuschauer wieder so reagieren, wie angeblich 1895 oder 1896. Er hat gesagt, er vergleicht es so mit der ersten Liebe oder mit dem ersten Mal Sex haben. Das ist eine Intensität, die...
Er stapelt sehr tief. auf jeden Fall. So, wie der erste Film, Scheinbar. Wie die erste Liebe. Ja, und
aber komm ich, ja. Er hat eigentlich recht, weil er hat gesagt, so dieses, das allererste Mal, egal was es ist, das allererste Mal hat immer eine Intensität, die man nicht wieder in seinem Leben erreichen wird. Und er möchte mit seinen Filmen eigentlich versuchen, so nah wie möglich wieder an diese Intensität des ersten Mals zu kommen. Und ich finde, dass besonders die Long Takes, aber nicht nur, dass sie wirklich eine sehr, sehr große Rolle darin spielen, halt die Zuschauer wieder, naja, zu mehr Intensität zu bewegen, ne, weil du musst dich halt fallen lassen. Du kannst dir den Film nicht anschauen und es versuchen zu intellektualisieren. Du kannst nicht, du solltest nicht darüber nachdenken, ach, er hat ja immer noch nicht geschnitten. Du musst dich einfach fallen lassen und mit Bigan träumen. Und das macht die Intensität seiner Filme auch aus für mich.
Ich muss ja sagen, dass ich diese erste Hälfte auch sehr zu schätzen gewusst habe, auch schon beim allerersten Mal sehen. Von dieser ersten Einstellung, in der wir uns wie so der Zeiger einer Uhr mit der Kamera durch diesen Raum rotieren und wir bekommen so eine Welt vorgestellt, die von so einer schönen Schäbigkeit ist. Das ist auch so eine Welt, die sich anfühlt, dieses ländliche Kylie, die irgendwie komplett kaputt und morsch ist. Und in der alles repariert werden muss, Motorräder und Gebäude und alles scheint so im Übergangsstadium zu sein. Und das ist ja irgendwie ein Ort im Kino, an dem ich mich immer wohlfühle. Also das ist ja bei Simon Yang zum Beispiel auch, da läuft ja auch alles mit Wasser voll und alles ist irgendwie heruntergekommen und gleichzeitig modernisiert sich die Welt. Und ich glaube, das ist sicher auch irgendwie eins der Themen, das halt bei Bigan immer verhandelt wird. So Modernisierung, dieser Ort, in dem er lebt, den er auch sucht, weil er eine Distanz zu der restlichen Welt hat, die noch eine andere Art zu denken und zu fühlen erlaubt, aber die jetzt ihm auch eben entgleitet und die jetzt halt auch festgehalten wird in ihrer physischen Wirklichkeit. Dann habe ich diesen Film vor allen Dingen mit seinen zwei Hälften als Gedicht wahrgenommen, als wirklich Setup und dann der Reim nachher. Wir haben ja so viele Momente, wo dann eine Idee in dieser zweiten Hälfte, in diesem Longtake, dann so abgehandelt werden. Also diese Geschichte über die Taschenlampe, mit der sich jemand die Hände wärmt, das Bild, das dann im Longtake tatsächlich uns vorgeführt wird. Diese Geschichte darüber, dass man sich, wenn jemand geht, oder nee, dass man gewettet hat um das neue Hemd, das dann später doch noch auf diesem Koffer liegt und dass er dann so relativ verzweifelt anzieht in dieser längeren Sequenz am Ende. Auch diese Geschichten zum Beispiel über dieses Gangmember, das Mönch genannt wird, genau wie in Poet und The Singer, der irgendwie lebendig begraben wird und abgehackt und dessen Mörder oder der das getan hat, träumt dann von Uhren und plant einen Uhrenladen aufzumachen und später treffen wir dann einen Truck, der scheinbar dessen Uhrenladen gehört und diese Ansammlung von so Call-Response, von so Setup und Punchline, das fand ich irgendwie, einerseits ist es natürlich jetzt nicht subtil oder elegant, aber irgendwie finde ich, das erzeugt auch so einen Effekt von, also so billig das Drehbuch technisch sein mag, so von Closure, so dieses Gefühl, die Welt kommt dahin, wo sie sein sollte und alles versammelt sich in dieser einen Bewegung. Und natürlich enthält dieser Longtake alles, weil er ja so auch durch die Zeit geht, weil da auch Menschen sind, die auf einmal um 10 Jahre gealtert sind. Und das ist irgendwie, also für mich ist dieser Longtake am Ende halt einfach der Traum, der sich dann den Erinnerungen und dem Leben im Jetzt entgegenstellt. Und irgendwie diese Mischung aus These und Antithese irgendwie im Traum, das finde ich einfach einen sehr befriedigenden Aufbau in diesem Film.
Ja, und es lädt natürlich auch zur Reflexion ein, was ist denn der Traum, also von diesen beiden Teilen des Films, ne? Man kann es natürlich so lesen und sagen, so am Anfang sehen wir die tatsächlichen Erinnerungen des Lebens, das ist fragmentarisch, das sind die einzelnen tatsächlichen Charaktere, die es gibt, und dann kommt am Ende der Traum, denn da tauchen sie ja alle nochmal auf. Aber gleichzeitig ist ja der Witz, dass wir unser waches Leben als Longtake wahrnehmen und den Traum eigentlich meistens als fragmentiert, und wenn wir im Traum sind, den Traum als Longtake wahrnehmen, und gut, im Traum erinnert man sich jetzt nicht so viel wahrscheinlich an sein Leben, aber die, dann die Erinnerung,
sagen, dass Blinzeln ein Schnitt ist?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, ne? Ja, ein Schnitt, ein sehr fauler Schnitt. Es geht genau, danach wieder genau die gleiche Einstellung wie vorher. Aber ich finde auf jeden Fall, es lädt dazu ein, es ist nicht ganz klar. Und ich finde, deswegen hatte ich das Gefühl, weil du, glaube ich, Lukas, im Discord meintest, auch Leute, die irgendwie Filmfans oder Leute, die mit Slow Cinema gut können, nehmen vielleicht auch den Anfang vielleicht ein bisschen als zäher und so weiter. Ich hatte das Gefühl, dass es eigentlich schöne Einstiegsfilme sind für Slow Cinema, weil immerhin dann noch so ein bisschen ein Kunststück am Ende vollführt wird. Und dann kann man eben entscheiden, ob man das akzeptiert oder nicht. Aber ich glaube schon, dass es bei irgendwann Klick macht, dass hier in der zweiten Hälfte, wenn wir das jetzt so nennen wollen, irgendetwas anderes passiert. Und diese einzelnen, also wir dann, auch dieses Gefühl für den Raum, das ist ja wirklich so ganz,
Für mich war es fast videospielartig. Ich finde, wenn man in so einem Rollenspiel oder einem Zelda-Spiel oder so durch so ein Dorf läuft, dann lernt man das irgendwann kennen, oder bei Gothic oder so, man kennt dann da alle Wege, und so fühlte sich irgendwann dieses Dorf für mich an, so dieses Gefühl, dass ich alle Pfade habe, also wie so ein Open-World-Spiel oder so, also über die Nähe von Slow Cinema zu sowas wie Walking-Simulatoren haben wir ja, glaube ich, in unserer Slow Cinema-Folge schon geredet, und auch hier musste ich die ganze Zeit an Videospiele denken oder auch an VR-Experiences, die ja auch oft so uns auf so schienenartigen Faden durch die Welt bewegen. Am Anfang findet man ja oft Bilder für die Schienen, zum Beispiel dieses Fahrgeschäft, wo er mit Wei Wei fährt oder so.
Ja, auch das Leben, also was bildet denn das Leben auch wirklich eigentlich ab? Also wenn wir jetzt sagen, so wie war das eigentlich zu einer gewissen Zeit? Was macht so ein Leben aus? Einerseits sind es natürlich fragmentarische Erinnerungen an einzelne Gespräche, an einzelne Charaktere, aber dann, dadurch, dass er hier dann damit spielt und sagt, jetzt zeige ich euch mal den Long, der kriegt man halt ein ganz starkes Gefühl für diesen Ort, ne, durch den wir da durchbewegen, für die ganz kleinen Sachen, die so ein Leben ausmachen, ja, also das, wo man dann da den Reis kauft, wo die Schneiderei ist, wie der Friseurladen aussieht, was da für Bilder an der Wand hängen, also ich fand, also das ist ja einfach das in Anführungsstrichen jetzt Neue, wenn wir das sagen wollen, was Began macht oder das Interessante, ist ja das zu vermischen. Also nicht zu sagen, weil wir, es ist ja nichts Neues an sich. Also wir haben beides schon gesehen, wir haben schon traumartige Filme gesehen, wir haben fragmentiertes Erzählen gesehen und wir haben schon ganze Filme gesehen, die aus einem Longtake basieren. Ja, also wenn es jetzt nur der Gag wäre, wir machen einen krassen Longtake, so, dann kann man natürlich sagen, gut, das gibt es natürlich schon im Kino. Began ist eben dieser Trick, beides auf einmal zu machen und irgendwer hat geschrieben auf Letterboxd, der größte Power-Move der Filmgeschichte, irgendwie bei Long Day's Journey into Night, irgendwie nach, weiß ich nicht, wann ist das, 1:20 oder sowas, den Titel erst einzublenden mit der Mucke und dann geht's los. Oder Began meint selber in Interviews, dass seine Crew gesagt hat, der erste Teil reicht doch. Also wir haben das doch jetzt schon abgedreht und schon fast fertig geschnitten, warum machen wir überhaupt noch den Longtake? Und das ist, finde ich, ja tatsächlich eine Frage, die sich zu besprechen lohnt. Was ist eure Meinung überhaupt zu so Longtakes? Weil ich habe das Gefühl, es ist etwas, wir haben ein bisschen vielleicht in der Twist-Film-Folge dazu gesprochen, also zu über Twists geredet haben, dass für eine bestimmte Generation vielleicht von Leuten erst Filme mit Twists Filme sind, bei denen sie übers Kino nachgedacht haben, ja, also bei denen sie zum ersten Mal wirklich über Storytelling nachgedacht haben, über Drehbuch, über Film kann mehr sein als nur eine erzählte Handlung, sondern kann auch noch eine andere Ebene haben. Wir wissen, dass das nicht nur bei Twist-Filmen so ist und dass vielleicht die auch gerade oft problematisch sind. Und Nadine, du hast jetzt gesagt, Began sagt selber, das muss jetzt wieder der erste Zug von den Lumières muss das jetzt wieder sein, quasi, so dass dann dieses Longtack kommt. Das bringt natürlich immer die Kritik mit sich. Naja, also das ist ja dann, also das dachte ich halt bei Long Day's Journey into Night, kommen gleich noch Okay Go und drehen ein Musikvideo irgendwie in diesem Longtake drin. Also was passiert denn noch? Was denn noch? Und das ist ja immer das andere so. Es weist natürlich auch darauf hin. Bei 1917 hatten wir auch die Diskussion, ne? Wirkt es nicht gerade albern dadurch und überhaupt nicht mehr immersiv? Und das ist, glaube ich, ja, da kann man, glaube ich, lange drüber reden, über diese Frage. Was soll das?
Naja, ich glaube, es ist nicht ganz so, dass es halt so sein soll wie der Zug von den Lumière Brothers. Wir sollten es vielleicht ein bisschen, naja, sanfter formulieren und sagen, wie die erste Liebe, die halt immer sehr intensiv ist. Das hat Began selber gesagt. Ich kann mich erinnern, als Alexander Sokurov Russian Ark gemacht hat, genau. Da gab es sehr viele Diskussionen zu diesem Longtake und ob es nicht einfach ein Gimmick ist. Braucht man das? Muss man das so machen?
Oder? Ist das nicht der?
Ich glaube schon, ja.
Ja, es ist dieser, wo er durch die Ermitage in Moskau.
Genau.
Oder ist es in Moskau? Auf jeden Fall so diese gesamte russische Geschichte sich in einem Museum vereinigt.
Genau.
Ich lese gerade Story of Film von Mark Cousins, jetzt kann ich immer ein bisschen manchmal connecten und sagen, aha, das habe ich in einem Buch gelesen. Ja.
Das
habe ich in einem Buch gesehen.
Interessanterweise ist dieser Long Take, also er fühlt sich ganz anders an als der Long Take von Began zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber für mich fühlt sich der Long Take von The Russian Ark ganz anders an als der von Long Day's Journey. Ich glaube, was bei Began halt ganz wichtig ist, vielleicht sollten wir nicht nur über den Long Take als technische Möglichkeit denken, sondern wir sollten auch über zum Beispiel die buddhistische Perspektive der Zeit sprechen. Denn ja. Natürlich für uns ist der Long Take hier im Westen so etwas, naja, natürlich, es ist eine technische Möglichkeit, aber es hat eigentlich nicht wirklich etwas mit unserem Zeitgefühl zu tun. Denn unser Zeitgefühl im Westen ist halt eher dieses, naja, cut, 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 cut. Im Buddhismus, und das sieht man auch in den Filmen von Apichatpong, Virasita, cool. Du hast halt wirklich dieses, naja, Zeit als Kreis. Zeit als, ja, etwas Vergängliches, aber es kommt halt auch immer wieder. Und deshalb hast du, glaube ich, auch in Began immer diese kreisartigen Kameraführungen, die du, glaube ich, auch, wenn ich mich recht erinnere, bei Apichatpong siehst. Ich würde sagen, dass bei Began diese lange Einstellung auf keinen Fall nur ein Gimmick ist. Für ihn ist es wirklich sehr tief verbunden mit der Natur der Erinnerung, die halt, es sei denn, sie ist traumatisch, ist die Erinnerung immer eher, sie kommt, sagen wir mal, in einer langen Einstellung. Träume genauso und natürlich die buddhistische Perspektive der Zeit. Und das ist, glaube ich, das, wo wir oder wo uns im Westen leider immer noch ein bisschen das Verständnis dafür fehlt. Wir sehen halt einfach die lange Einstellung als, naja, der Regisseur macht das, weil es ihm gefällt oder ich weiß nicht, weil es gut aussieht, weil es da sein muss oder keine Ahnung. Aber ich glaube, wir denken zu wenig philosophisch über die lange Einstellung nach.
Und dennoch ist es dann immer die erste Frage, die ihm gestellt wird in Interviews. Wie haben Sie das denn eigentlich da gemacht? Da irgendwie so waren Sie dann da in der Drohne oder was? Lukas, dein Podcast heißt Longtake. Wie stehst du eigentlich zum Longtake?
Das ist natürlich die Frage, die ich mir jetzt bei diesem Film total gestellt habe, weil ich das auch ein spannendes Thema finde. Ich hatte so ein paar Jahre lang das Gefühl, der Longtake wurde als Mittel auch überstrapaziert. Man hat ihn dann irgendwann auch so als Möglichkeit, die eigene Künstlerigkeit auszustellen, gewählt. So wirklich, wie du schon beschreibst, so als Angeberwerkzeug. Also zum Beispiel bei Alfonso Cuarón oder sowas. Also Children of Man hat das gemacht und wurde dafür sehr beklatscht. Und dann hat er das in Filmen wie zum Beispiel Gravity immer wieder gemacht und immer weitergetrieben. Auch Roma hat ja eine Kunstfilm-Geste, die sehr stark mit diesem kontinuierlichen Bild arbeitet. Und es ist irgendwann so in alle Bereiche vorgedrungen. Also wer erinnert sich nicht an diese eine Folge bei True Detective, wo sie am Ende von Haus zu Haus von der Polizei verfolgt stürmen? Oder Victoria natürlich als deutsches Beispiel. Aber
Game
später
One haben irgendwann diese Videospielsendung Game One hat irgendwann eine Folge gemacht, die auch im kompletten Longtake war. Also hat man richtig gesehen, es ist mittlerweile so weit in der Popkultur angekommen, dass man es auch im Kleinen versucht nachzustellen. Ne?
Der Tatort hat es nachher gemacht. Es gab nachher eine Tatort-Folge, die als Longtake inszeniert war. Und da hatte man dann das Gefühl, jetzt ist es eigentlich endgültig durch. Und ich habe das Gefühl, bei Began hat es schon eine Doppelrolle. So, sagen wir es mal so, es hilft ihm auf dem Arthouse-Zirkus schon so herauszustechen damit. Ich will nicht sagen, dass das bewusst ist oder dass das ein karrieristischer Move ist oder so, aber es schadet ihm nun definitiv auch nicht. Und ich glaube, das ist ja bei vielen Mitteln, die so zur Manier werden, irgendwie so relativ verbreitet, so wie jetzt das Spiel mit Bildformaten, mit 4:3 und 2,35:1 und den Wechseln dazwischen, das ja mittlerweile auch wahnsinnig oft präsent war, so im Arthouse-Kino, aber auch bis zu so Indie-Mainstream wie Wes Anderson hin oder so, der ganze Filme damit geordnet hat. Und genauso ist der Longtake irgendwie etwas, das niemand würde von sich sagen, ich mache das, weil es irgendwie künstlerisch wirkt und weil es mir die Anerkennung der Kritiker kauft, sondern die Leute haben immer einen Grund dafür, aber es hat immer diese Doppelbedeutung. Aber ich finde bei ihm, so bei Long Day's Journey Tonight, das hat natürlich auch was Angeberisches, das hat auch ein bisschen so dieses Flexen, wie du anfangs gesagt hast, so guck mal, was ich kann. Aber ich sehe schon auch immer, dass es verbunden ist mit Gedanken, mit der Möglichkeit, Zeit und Raum zu verbinden irgendwie und Raum als etwas zu begreifen, in dem Zeit von überall kommen kann. Also das ist wirklich diese Kreisbewegung, die ja nicht nur einmal läuft, sondern es ist mehr als nur so eine Kreisbewegung. Es ist eine ganz schnelle, es ist so eine Spirale vielleicht. Man kann an demselben Ort 2 Minuten auseinanderliegend Menschen aus ganz unterschiedlichen Ebenen begegnen. In Long Day's Journey into Night sogar Menschen, die es vielleicht gar nicht gibt. Also wenn wir dann später in der Höhle diesen Sohn trifft, der ja eigentlich abgetrieben worden ist oder vielleicht auch nicht, vielleicht hat sie das nur erzählt, wer weiß es, da sind ja auch potenzielle Menschen, da ist ja auch die Zukunft präsent. Und ich glaube, dieses Spiel mit der Zeit, das haben wir im Longtake nicht so oft, sondern die werden als Immersionsinstrument, als Nähe zur Virtual Reality Experience, die ja auch diesen kontinuierlichen Blick, oder als Nähe zum Videospiel irgendwie. Also das ist ja auch Bazin, den ich ja anfangs schon angesprochen hat ja auch in einem Text gesprochen über das Kino als ideelles Medium. Eines, das nicht von Technik vorangetrieben wird, sondern bei dem die Ideen immer die Technik letztlich hervorbringen eigentlich. Und das habe ich auch so das Gefühl, dass das hier immer so ein Antizipieren ist, natürlich von einer anderen Art von Kino, die über eine andere Art von Kameras funktioniert, aber dass es vor allen Dingen dazu da ist, diese Ideen zu transportieren und dass jeder Raum so ein neuer Gedanke ist und dass das, also dass er das auch nicht nur als Gimmick braucht, sondern dass es irgendwie, selbst wenn es ein Gimmick wäre, macht es ihm Spaß. Und man merkt, finde ich, diesen Spaß und diese Freude an der Bewegung durch den Raum. Und ich finde, selbst, also wenn es nur das wäre, würde es für mich sich schon selbst rechtfertigen.
Für mich auch.
Ja, also natürlich geht es beim Longtake trotzdem immer ein bisschen um diesen Gag natürlich. Meistens, wenn wir einen Longtake in Echtzeit, gut, ist ja ist ja meistens so, man könnte natürlich auch Zeitsprünge im Longtag irgendwie machen, fällt mir jetzt kein Beispiel, wenn wir jetzt Victoria zum Beispiel nehmen oder wenn wir 1917 nehmen, dann ist ja daran auch so ein bisschen der Gag zu zeigen, was kann eigentlich alles in der Zeit, in der wir einen Film sehen, eigentlich auch in der Echtzeit, in der erzählten Zeit dann tatsächlich irgendwie in diesem Film sich abspielen, und dadurch muss man immer über Räume nachdenken auch, ne, also wo bewegen die sich gerade lang, das ist ja auch, ich glaube, in Victoria ist es so, dass sie sich da einmal verfahren haben oder sowas. Man merkt das so ein bisschen, als sie im Auto sitzen und dann irgendwie mal rechts, links und dann kommen sie irgendwann dann doch an der Bank an. Und natürlich bei 1917 ja auch dieser Raum. Also wir gehen über dieses Schlachtfeld. Wie weit kann man eigentlich kommen in dieser Zeit? Wie haben sich eigentlich Soldaten bewegt und so weiter? Aber ich finde eher, dass das so ein Gesamtbild auch ist, einfach dieser Gesellschaft, dieses Ortes, Kylie, auch vielleicht seiner Heimat, wo er herkommt, den man besser erzählen kann in diesen beiden Geschichten. Also man kann einerseits vielleicht durch ein Fotoalbum ja durchschauen von Verwandten und dann erzählen sie ihm hier, das ist meine Tochter und das ist mein Sohn und das ist der Schwager und der ist leider gestorben und so weiter. Oder man kann halt mit allen möglichen Verwandten auf einem Familienfest sein für einen Abend und man wird erst, wenn man diese beiden Dinge hat, also wenn man einmal hintergründige Informationen hat, die nur bruchstückhaft sind und dann das einmal erlebt, dann bildet sich daraus so ein anderes Bild vielleicht von Gesellschaft einfach. Und das sehe ich auf jeden Fall total in Kylie Blues. Kylie Blues ist für mich aber auch total stark noch so verortet einfach. Also das ist nicht mehr, also der nächste Film hat dann eher was Künstliches, finde ich. Und das fand ich halt dann so interessant. Also ich muss aber persönlich auch sagen, einmal resoniere ich total stark. Also alles, was mit in Asien mit Moped rumfahren zu tun hat, liebe ich. Also ich bin auch ja mal irgendwie einen Monat durch immerhin die Hälfte von Vietnam, also gefahren mit Moped vom Norden nach Zentralvietnam, und vieles von diesem auch Zeitgefühl, also Leute sitzen eben viel auf der Straße, gucken viel so in die Gegend, so, das ist ja tatsächlich, Nadine, du meintest, das ist bei uns manchmal eher getrieben, ich werde jetzt hier nicht die großen Klischees aufmachen, aber es ist natürlich schon so, dass einfach das Zeitempfinden und das Leben so ein anderes ist. Ich finde, wenn man jetzt sagt, das ist vielleicht ein bisschen wie bei Tarkovsky oder so, also dieses Nasse, dieses Bröckelnde, das ist ja sicherlich auch was Tarkovsky irgendwie in Russland auch vorgefunden hat und nicht nur erschaffen hat, aber es ist natürlich was wir in einem tropischen Klima sowieso haben, ne? Also diese vermodernde, überwuchernde Gebäude und so weiter, wo einfach auch Dinge viel schneller wachsen, wo es ja auch die Monsunzeit gibt, also eine große Regenzeit und so weiter. Deswegen finde ich, ist es einerseits natürlich so, dass man vielleicht sagen kann, das sind Zitate, aber andererseits ist es natürlich auch was den Ort irgendwie ausmacht. Und ich finde das alleine, ich finde, selbst Kylie Blues könnte man anschauen, wenn man nur Reise interessiert ist, um diesen Ort zu begreifen, weil ja auch selber eine Reise mit dem Motorrad zu machen oder ein Videospiel zu spielen, dieses ungeschnitten hat, was einfach verdammt beeindruckend ist. Er bewegt sich halt dann davon halt weg, ne, mit dem nächsten Film. Das fand ich schon sehr interessant. Also ich mag nämlich auch, ich habe jetzt auch nochmal reingeguckt in Kylie Blues, wenn man Long Day's Journey geschaut hat, dann denkt man irgendwie danach, was ja Began selber auch sagt, dass Kylie Blues vielleicht so ein bisschen was noch Stümperhaftes hatte, ne? Also man hatte gar nicht das Geld, man hat, glaube ich, dreimal diesen Longtake halt gedreht, so gar nicht das Geld, das so oft zu wiederholen, oder dann war das Geld alle und musste man den Rest des Films halt mit schlechteren Kameras und sowas drehen. Dadurch hat man in der Erinnerung manchmal das Gefühl, hat jemand halt so mit einfachen Mitteln seinen ersten Film gemacht, aber wenn man den nochmal sieht, ich finde die unglaublich, diese ganzen Szenen in Kylie Blues, also toll eingefangen, dieser Truck, der da komplett zerstört ist, wo der andere zerstörte Truck oben drauf ist, oder dieser Bagger, der sich da von diesem Truck so runter bewegt. Wir haben ja auch viele Pans, ne? Also wo wir erst in einer Ecke sehen, was passiert. Zum Beispiel, glaube ich, so ein Dorf von oben, das da in diesem Dschungel liegt, und dann pannt die Kamera so ganz langsam nach links und wir sehen die Männer oben Billard spielen. Also ich finde, dass obwohl das mit einfacheren Mitteln gemacht ist, man schon so seine stilistische Sicherheit stark sieht aus diesem Film. Also es ist, weiß Gott, nicht so ein stümperhafter erster Film, der so einen Longtake hat, sondern ich fand den wirklich richtig, richtig beeindruckend, ja, auch visuell.
Darf ich noch eins zu dem Longtake sagen? Mhm. Ich fand das interessant, auch wenn man vielleicht wieder hier den Buddhismus bemüht, dass die Kamera da ja entfesselt wird. Wir haben ja eine lange Geschichte der entfesselten Kamera, Karl Freund und so, das geht in die 20er zurück, in die Weimarer Republik. Und das ist dann oft eine Kamera, die nicht mehr an dem individuellen Menschen hängt, vor allen Dingen, sondern die halt, wie schon gesagt, so eine Eigenständigkeit entwickelt. Wir haben in den letzten Jahren viel so Ego-Perspektiven-Filme gehabt, die dann das so wieder umkehren, die Kamera dann zu der Hauptfigur machen, also so Actionfilme zum Beispiel oder auch so Sachen wie Gaspar Noé's Enter the Void oder so. Aber hier ist es ja dann vor allen Dingen ein Lösen von der Hauptfigur auch im Film, eine Kamera, die plötzlich so disassoziiert. Und ich hatte gedacht, das ist auch eine Distanz zum Selbst, die da entwickelt wird. Also die löst sich von dem individuellen Menschen. Und es wird so auch der Blick des Universums dann vielleicht sichtbar. So was, also das ist ein Begriff, vor dem ich oft zurückspreche, aber sowas Ganzheitlicheres, so ein Gefühl, wir können auch so vielleicht demokratischer alle einfangen halt und nicht mehr nur so die wenigen Hauptpersonen, bei denen wir immer hängen. Und diese Gedanke, dass es so ein Lösen vom Selbst ist, das die Kamera hier mit dem Longtake vollführt, das finde ich für diese beiden Filme auch definitiv irgendwie eine nützliche Betrachtungsweise.
Und ich finde auch darin, und das vielleicht ein bisschen wie auch bei Wong Kar-wai, dass auch das Leben, dass man, also sowas Existenzialistisches, es hätte auch anders sein können, man hätte auch eine andere Wahl treffen können, man hätte auch mit jemand anderem zusammen sein können. Also wenn er dann da scheinbar seine Frau oder eine Person, die seine Frau vielleicht ist, dann da nochmal trifft in diesem Dorf und sie reden kurz miteinander und dann singt er für sie dieses Karaoke-Ständchen so ganz schief. Ich fand das einen unglaublich bewegenden Moment. Natürlich kann man den so lesen, das ist jetzt hier nur ein Traum und er trifft jetzt nochmal alle Leute aus seinem Leben. Oder das sind einfach andere Leute und er erkennt aber darin irgendwie so Persönlichkeitszüge, Sachen, die vielleicht sein könnten. Und das fand ich einfach sehr bewegend. Also dieses lange Kreisen um diesen Ort, der dann in diesem Ständchen quasi endet. Ja, das habe ich ja auch irgendwie so gesehen. Also mit wem könnte man eigentlich noch verknüpft sein? Mit wer hätte vielleicht doch auch ein Freund sein können oder sowas? Das Leben steht ja offen, ne? Und es ist eben nicht [S2] Ja. [S1] So wie in einem Film, dass es eben nur diese eine Sache gibt, für die man dann kämpfen muss. Das fand ich ja auch ganz gut. Dazwischen kommt, Moment.
Secret Goldfish von 2016.
Secret Goldfish. Die Frage ist natürlich, lockt man das auf Letterboxd, ein Film, der 1:20 lang geht? Ich habe es natürlich gemacht. Habt ihr das Gefühl, Long Day's Journey deutet sich da an? Also man sieht hier so einen Übergang oder ist es so ein Nebenprojekt einfach? Ist ja schwer zu beschreiben, sehr, sehr kurz.
Für mich ist es so eher so ein Nebenprojekt. Also ich finde, es ist ähnlich wie Kylie Blues. Gar nicht mal so sehr mit Long Day's Journey. Long Day's Journey sieht ganz anders aus. Also natürlich, du hast diese, wie soll man das sagen, diese Erinnerungssprünge. Natürlich, die sind schon da, aber zum Beispiel, was die Farben angeht, ist Long Day's Journey ganz, ganz anders. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich den Film wirklich als Film als solches bezeichnen möchte. Du hast recht, es ist nur 1:30. Gut, mir würde kein besseres Wort einfallen, aber für mich sind es irgendwie, es ist eine Collage von Erinnerungssprüngen. Und ich würde gar nicht mal so sehr den Namen Film benutzen.
Na, ich finde, es hat ungefähr so die Dimension so von einem kurzen Gedicht, oder so, als hätte man so 8 Zeilen oder,
so.
Oder sowas halt,
ja.
Anstatt so 2 Seiten oder 3 Seiten voll mit Text halt. Mhm. Und der Look, würde ich sagen, unterscheidet sich natürlich sehr stark, weil hier auf 16 mm gedreht wird. Das ist ja etwas, das später so Long Day's Journey Tonight könnte man nicht mit einer 16 mm Kamera verwirklichen. Das wäre durchaus eindrucksvoll. Das möchte ich sehen, wie jemand das macht.
Ja, sonst, das, was er da gemacht hat, kann jeder.
Das kriege ich auch hin. Ja. Setz mich auf einen Seilzug, dann packen wir es auf den magischen Ping-Pong-Schläger. Ja. Wie ganz normal wie halt in meinem Alltag. Nee, aber Ping-Pong zum Beispiel kommt hier ja auch schon vor, also
das
bei
stimmt.
Secret Goldfish. Das ist sicher die Verbindung, die ich so direkt thematisch sehen würde. Und sonst sind es halt die üblichen Bilder, die flüssige Kamerafahrt, das Loch in der Wand, durch das man bewegt, das man sich bewegt. Und er hat das ja für das 53. Golden Horse Film Festival in Taipei gedreht und da saß dann in der Jury Sylvia Cheng, die dann ja auch als Darstellerin in Long Day's Journey into Night auftaucht. Das finde ich sowieso spannend, dass er schon so jung so viel Chuzpe dann entwickelt hat, einfach sehr bekannte Darsteller einfach anzuschreiben, wenn ich das in Interviews richtig lese. Er hat einfach, nachdem er bei Kylie Blues noch viel mit, oder eigentlich fast nur mit Laien gearbeitet hat, hat er ja im nächsten Film schon auch durchaus Leute, die halt eine sehr lange Erfahrung haben und die lernt er dann halt so kennen über den Festivalzirkus und indem er einfach Leute anschreibt, so hey, möchtest du nicht in meinem Film sein? Und das funktioniert dann. Also ich finde, das ist auch nochmal, wenn wir über dieses Selbstbewusstsein des Künstlers sprechen, das drückt sich ja nicht nur in den sehr sicheren, sehr in sich ruhenden Bildern aus, sondern auch einfach in der Art, wie er danach sich durch die Filmbranche bewegt. Und wir haben ja auch schon angesprochen, wie wahnsinnig viel schon über ihn gesprochen worden ist. Das finde ich ja schon irrsinnig. Ich glaube, er hat natürlich auch einfach vieles, was so Filmfans, die zum Beispiel dann Video-Essays auf YouTube machen, fasziniert. Mhm. Ich glaube, das ist zum Teil natürlich auch dieses Gimmickhafte, was du beschrieben hast, und natürlich auch die Verweise zu anderen Sachen, aber natürlich auch so eine kleine, unsichtbare, intrinsische Qualität. Das kommt alles perfekt zusammen, um genau die Art von Filmfans, die sowas in eine bestimmte Art von Öffentlichkeit hieven, halt anzusprechen.
我不晓得，如果是一个侦探的话，会如何询问一个陌生女人？我记住了你，他就失踪了。你撒撒谎，雅典。你最好离他远一点。以为故事到这点就结束了，没想到故事才刚刚开始。
Und die Bewegung ist ein bisschen vielleicht vom einen Film zum anderen, weil der Film beginnt eben da, als der Junge da über dieser Tischtennisplatte hängt. Es ist sehr grün, es ist sehr bewaldet und dann gehen wir durch diese Gedankensprünge und durch ein Loch in der Tür, das aussieht wie ein Ping-Pong-Schläger, wie ein Tischtennisschläger, dann in so eine Art Bunker mit nassem Boden, wo dann halt auch Neonlichter hängen und da ein Mann, glaube ich, auf einer Couch schläft. Und wir haben ja diese eher starken Innenräume, diese Neon-Ästhetik dann viel stärker in Long Day's Journey into Night von 2018. Ja, worum geht's da? Da geht's um Lu Hongwu, der zurück auch nach Kylie wiederkommt. Er ist vor langer Zeit daher geflohen. Der Grund ist eigentlich die Beerdigung seines Vaters, aber er sucht da auch nach einmal einem alten Freund, Wildcat. Das finde ich einfach auch interessant, also dass der Halbbruder bei Kylie Blues Crazy Face heißt und dann hier die Person, die auch so ein bisschen entschwunden ist, Wildcat, und dann eben seine, ja, eine Frau, der vorher was zu tun hatte, Wan Qiwen. Und ja, dann sehen wir ihn eben in viel, also wir sehen das auch wieder eigentlich wie Erinnerungsfetzen, diesmal aber, finde ich, anders gefilmt, anders gedreht, als wir das bei Kylie bloß noch kannten. Und dann kommt eben dieser, wie lange ist es hier? 71 Minuten oder sowas?
59.
Also
59, also
einen unglaublich.
Guten Move, dass man da nicht die Stunde
voll macht. Nicht die Stunde macht, ja, habe ich mir auch gedacht. Genau. Und das ist natürlich ganz anders, dann, also dieser Long Take, der wirklich, also wo wir ja noch das Gefühl haben, also man merkt ja noch bei Kylie Blues, da ist wirklich jemand jetzt mit der Kamera, der sich erst, der jetzt auch auf dem Moped sitzt, dann wackelt es mal so ein bisschen und so weiter. Und hier haben wir ja wirklich Tricks, die unglaublich sind, also bis das schon später noch durch die Luft geflogen wird. Und ich fand eben hier interessant, dass ich das Gefühl hatte, dass sich diese Traumsequenz hier in dem anderen Film wirklich stark als Traum äußert. Also er schläft im Kino ein, ist dann auf einmal in einer Mine, er kommuniziert das auch tatsächlich. Es gibt viele auch so Noir-Dialoge, ne? Also es geht um so ein bisschen Polizeiarbeit, wer hat ihn gesehen, man verhört jemanden und so weiter. Also er begibt sich hier mehr ins Genre, und für mich, der ich jetzt aber auch nicht natürlich komplett mit dem asiatischen Kino vertraut bin, hat sich hier ganz stark dieser Vergleich zu Wong Kar-wai aufgedrängt. Gerade auch in dem Kleid, was sie anhat, ne? Also musste ich sehr stark an In the Mood for Love denken, diese starke Textur irgendwie, diese Menschen, die sich so zueinander lehnen, die sich auch, die andere auch erkennen, ne? Oder die ihre Verflossenen in anderen erkennen und so weiter. Aber ich hatte hier irgendwie so das Gefühl, hier ist es doch so ein Flex. Also hier hatte ich dann doch das Gefühl, okay, mal gucken, ob es gut geht, mal gucken, ob die Fackel anbleibt. Also es ist irgendwie gestaged, es wirkt gestaged, da ist es, also es ist natürlich auch viel aufwendiger, dieser Longtake hier, als in dem anderen Film. Aber dadurch hatte das für mich so eine Künstlichkeit, die ich nicht so beeindruckend fand, aber wo ich auch jetzt noch nicht da bin und sage, das fand ich jetzt schlecht oder sowas. Ich hatte nur irgendwie, ich fand es nur interessant, dass jemand, er hat selber auch gesagt in einem Interview, Kylie Blues könnte sowas sein wie, also du kommst zu jemandem nach Hause und schenkt dir Wein ein in so einem schrottigen Eisenbecher, und dann kommst du ein paar Jahre später nochmal und er hat jetzt ganz tolles Geschirr da, ne? Aber es ist der gleiche Wein. Und so meinte er quasi, hat nochmal die gleiche Idee genommen, aber eben hat viel, viel, viel aufwendiger umgesetzt. Und ich weiß nicht, ob sich für mich im Eindruck dieser Aufwand tatsächlich gelohnt hat. Wie findet ihr diese Weiterentwicklung?
Also für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich fand den Long Take sehr viel beeindruckender. Also na klar, der Long Take in Kylie Blues war schon beeindruckend, aber Long Day's Journey war für mich noch beeindruckender, weil es sich noch intensiver angefühlt hat. Alleine schon durch die Farbenspiele, glaube ich. Farben haben immer noch mal eine ganz andere Bedeutung und eine ganz andere Auswirkung auf oder eine ganz andere Wirkung auf den Zuschauer. Und ich glaube, der ganze Film spielt ja quasi in der Nacht, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Also im Gegensatz zu Kylie Blues. Also ich dachte so, meine Kylie Blues hat auch Nachtszenen, aber ich würde die beiden so als Tag und Nacht beschreiben. Kylie Blues eher so als einen Tagfilm und Long Day's Journey als einen Nachtfilm. Und es ist also tatsächlich eine Reise in die Träume. Für mich stellt sich die Frage, was als nächstes kommen kann. Also ich möchte noch nicht zu viel vorgreifen, aber ich habe so das Gefühl, dass er es nochmal versuchen möchte und dass er es nochmal länger machen möchte.
73 Minuten.
Ich habe jetzt auch gerade gedacht, vielleicht. 80 Minuten kommt das jetzt nicht.
Ja, die Frage ist halt, wie weit kann er damit noch gehen? Also mit dem, was er in Long Day's Journey gemacht hat, mit dem Long Take, das ist wirklich eigentlich für mich persönlich sehr, sehr nah an der Perfektion, wenn nicht sogar Perfektion. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich stellt sich die Frage, was danach kommt, was nach diesem Film kommt.
Was findest du denn so vielleicht die Rückfrage so perfekt daran? Also was hat dich so beeindruckt?
Naja, ich sehe den Film halt nicht aus einer technischen Perspektive. Ich gehe danach, wie mich der Film persönlich bewegt hat. Und für mich war es halt sehr, sehr beeindruckend, dieses Gefühl zu haben, dass ich tatsächlich nicht mehr wusste, was jetzt Realität ist, was Traum ist, was ist Erinnerung. Ich wusste nach dem Film tatsächlich nicht mehr, was ich gesehen habe. Und das hat mir so, auch wenn das jetzt paradox klingt, aber es hat mir tatsächlich ein Realitätsgefühl gegeben, das ich bei anderen Filmen nicht habe oder hatte. Es ist halt, ja, es ist ein Film, der mich innerlich sehr, sehr tief bewegt hat. Egal jetzt, wie er technisch aussah, aber es war halt sehr, sehr nah an dem dran, wie ich das Leben oder wie ich meine Erinnerungen, wie ich meine Träume auch selbst wahrnehme. Und deshalb ist dieser Film für mich persönlich eigentlich nah an der Perfektion.
Ich würde sagen, ich bin immer empfänglich für Sammlungen von schönen Bildern. Und das ist dieser Film nun ganz zweifellos. Natürlich ist das nicht alles allein, natürlich reicht mir das meistens nicht, aber ich habe schon das Gefühl, dass er hier sehr viel weiter ist, gerade durch die Nachtbilder im Spiel mit Farben. Also diese Bilder, die zum Beispiel so Grün- und Blautöne so miteinander in Kontrast setzen, dann andere, die so rot-gelbe Farbübergänge haben, also zum Beispiel, wenn er da sitzt und über die Trauer und die Äpfel erzählt und so. Und ich glaube einfach, diese Sammlung von wunderschönen Bildern, von nochmal sehr viel polierteren Bildern, die dadurch, also poliert, aber in einem Sinne von, wie man eben Dreck poliert, bis er glitzert. Nicht, dass man irgendwie auf einmal eine glatte Welt hat, eine, in der irgendwie man visuell nicht hängen bleibt, aber eine, die halt sich bewusst ist, habe ich das Gefühl, dass sie jetzt gefilmt wird. Man hat immer das Gefühl, jedes Set dachte so, also wenn man jetzt so zuschreiben möchte, wie wir vielleicht dem Film ein eigenes Denken zuschreiben in Teilen, jetzt muss ich mich aber besonders in Szene setzen. Und er schafft es einfach hier, dem eine große Schönheit abzugewinnen und das zu verbinden, natürlich von einer Geschichte von, wie immer, von Suche, von Sehnsucht. Man muss natürlich an sowas wie Vertigo denken. Ich finde Mulholland Drive einen sehr naheliegenden Bezugspunkt, auch in den Frauen, die sich verwandeln, die irgendwie einander ersetzen sollen, aber es nicht können. Auch von Helden, die vielleicht so nicht denken sollen, die auch schlecht sind in ihrem Denken. Natürlich greift sich Bigan sehr viele Bilder aus anderen Filmen. Also das hier zum Beispiel, dieser Apfel, dieses Apfelding aus Ivans Kindheit von Tarkovsky so stark ausgespielt wird. Als sie am Anfang über diese Äpfel reden, dachte ich, ah, er meint bestimmt Tarkovsky. Und als dann nachher dieses Pferd, die da irgendwie verstreut während diesem Longtake, dachte ich so, ja gut, das habe ich mir doch richtig gedacht. Und
witzig, war übrigens irgendwie der Zufall, ne? Also die haben dann den Take genommen. Normalerweise war das nicht geplant, dass das Pferd da so ausflippt und die Äpfel.
Und das wollte ich nochmal erwähnen, weil du gerade vorhin von einer Welt von Möglichkeiten geredet hast, von diesem Gefühl, es könnte auch immer anders sein. Ein Gefühl, das ich ja an Filmen sehr schätze, weshalb ich zum Beispiel auch Hong Sang-soo sehr mag, der ja immer Filme so inszeniert, dass er dieselben Ereignisse manchmal auch zwei- oder dreimal zeigt und sie verlaufen immer leicht anders. Und wir begreifen, wie dicht und wie knapp verästelt halt so menschliche Erfahrung ist. Genauso ist es hier. Er baut in dieser lange Plansequenz ganz viele Möglichkeiten, na, was heißt zu scheitern, aber dass es auch anders kommen kann ein. Also zum Beispiel ein Tischtennisspiel, das ja nun mal real stattfinden kann und da kann man sich auch verhauen. Oder ein Billardspiel, wo der erste Shot irgendwie als besonders wichtig ist. Oder später ist ja auch ein Schuss an Gewalt oder Nicht-Gewalt gebunden. Da sind diese beiden Jugendlichen, die irgendwie nerven und der sagt, hey, wenn ihr den Shot jetzt macht, dann lasse ich deinen Freund gehen und der gelingt. Und ich musste da sofort denken, ja, okay, es hätte auch einfach während des Drehs komplett anders sein können. Und diese Idee, dass man in der Welt der Erinnerung auch gleichzeitig noch eine Welt von Verformung, von Möglichkeit schafft, also eine Traumwelt, die so Erinnerung und Realität erweitert um das, was hätte sein können, das finde ich irgendwie hier wirklich sehr schön eingesetzt. Vor allem, weil es ja noch mal stärker mit Kino verbindet. Er schläft in einem Kino ein mit 3D-Brille und Kino wird Teil so des Ganzen.
Da rolle ich, das sind immer die Szenen, in denen ich mit den Augen rolle im Film. So.
Ja, ich weiß. Das ist ja weitgehend und hinreichend dokumentiert, aber ich dachte dann auch so, das Kino wird dann eingeordnet in dieses Triumvirat von Erinnerung, Wirklichkeit, Möglichkeit. Das wird auch ein weiterer Raum, in dem Dinge anders passieren könnten. Und das ist vielleicht dann auch, also es ist ja nicht nur ein Long Day's Journey into Night, sondern auch eine lange Reise hin zu einem Kino, das am nächsten Tag abgerissen wird. Ich musste auch wieder an Simon Yang und Goodbye Dragon Inn denken und an eine Welt, die vielleicht irgendwie gerade verloren geht. Und das mag jetzt erstmal klingen, als würde ich nur ganz viele verschiedene Sachen irgendwie aufzählen, die da sind und die ich irgendwie schön fand und die jetzt noch nicht vielleicht, nicht vielleicht inhärent für sich halt von Wert sind. Aber für mich ist das eben auch wieder so ein Film des Sammelnden und Anordnenden und Arrangierenden. Und ich finde, da gelingt ihm eine Nähe zur Poesie, die er auch nicht einfach erzählt, sondern die so Bilder und Dinge anordnet, um Stimmung zu schaffen. Und ich habe das Gefühl, auch Leute, die sich als besonders poetisch verstehen, auch Filmemacher, die Sehnsucht nach dem Poetischen haben, neigen dann doch sehr zum Prosaischen, neigen dann doch zu sagen, so, wir fügen das nochmal stärker in ein Handlungsgerüst ein. Das bleibt bei ihm auch enthalten. Das ist jetzt nicht Cinema pur oder sowas, so irgendwie Bewegungen, die sich davon völlig lösen. Aber ich finde, er schafft ein sehr gutes Verhältnis von Plot und Freiheit. Vor allem ist der Plot auch völlig egal. Ich habe mir ein Video angeschaut, wo diese ganze Geschichte von Anfang bis Ende nochmal so nacherzählt wird. Findet man auf YouTube, ist ganz komisch. Der Typ trinkt dabei dann irgendwie die ganze Zeit immer, wenn er irgendwas im Film für schlecht hält oder so. Das habe ich nicht ganz verstanden. Das fand ich wahnsinnig dämlich. Aber es hat mir vor allen Dingen halt nochmal vor Augen geführt, wie nutzlos es ist, diesen Film hier wirklich von Anfang bis Ende so in seine Teile zu zerlegen und dann wieder so zusammenzubauen. Also das ist ja wirklich wie der Witz, dann ist der Frosch tot. Und
Ja, finde ich interessant auf jeden Fall, weil das ja der Prozess ist von Began aber tatsächlich, also dass es auf jeden Fall eine Handlung gibt und es dann im Nachträglichen halt so zerstückelt, das haben wir noch gar nicht so gesagt, ne? Aber ich hatte das auch in einem Interview gelesen, dass man theoretisch die Filme auch so zusammenschneiden könnte, beziehungsweise diesen Film auf jeden Fall, dass dann tatsächlich sich eine kohärente Handlung daraus ergibt und der dann extra sich überlegt hat, ich werde jetzt aber nicht erzählen, wie die sich genau getroffen haben, so, denn das ist eigentlich gar nicht wichtig, so, man muss das dann irgendwie fühlen. Das sagen wir ja auch oft, dass natürlich Film eine eigene Sprache sein muss, ohne dass dann nochmal was erzählt wird, aber es ist ja nie ganz klar. Also es sind ja nie wirklich radikale Positionen, die man so, wenn man viele Filme mag, bis zum Ende vertreten kann. Ne? Also es ist natürlich eine Position, die man leicht nimmt, dass man sagt, der Film muss über das Filmische erzählen. So. Und dann muss es einem jetzt nicht aus dem Off erzählen. Aber gleichzeitig gibt es ja Filme, zum Beispiel der aktuelle Berlinale-Gewinner von Radu Jude, in dem im Mittelteil eigentlich nur Bilder, die wir sehen, plus Text aus dem Off, der damit erstmal nichts zu tun hat, uns gezeigt werden und dadurch erst so eine Art Korrespondenz entsteht, dass man dann darüber nachdenkt. Ich hatte den Eindruck, dass, Nadine, du meintest vorhin, in Kylie Blues wird gar nicht so viel erzählt. Aber da wird relativ viel inhaltlich doch erzählt, also zumindest poetisch sehr viel durch Sprache erzählt, ne? Also wir haben ja diese Gedichte, die da eingeblendet werden. Und da muss ich auch sagen, ist mir wieder aufgefallen, dass ich manchmal echt Probleme habe, da mitzukommen bei solchen Filmen, wenn die, wenn ich die mit Untertiteln schaue und die Sprache sehr poetisch wird oder sowas. Ich glaube, das würde besser wirken, wenn man tatsächlich die gesprochene Sprache auch verstehen kann. Ich fand das in Long Day's Journey so ein bisschen platt, diese Dialoge, die dann immer, hast du den gesehen, wo ist der, diese Liebesgeschichte und sowas. Das muss ja Absicht sein von ihm, weil ich hatte das Gefühl, dass es in Kylie Blues noch mehr in diesem Ort wirklich verortet ist, also es noch was eher Realistischeres hat und hier jetzt eher Film noir-mäßig ist und er so damit spielt. Mir hat eigentlich diese extra Poesie-Ebene besser gefallen aus Kylie Blues, die da drauf kommt, die man aber wahrscheinlich auch so interpretieren könnte, eigentlich unnötig, überfrachtet das vielleicht so ein bisschen, aber ich mochte eigentlich diese Überfrachtung ganz, ganz gerne in Kylie Blues, ja, dieses offensichtlich poetische.
Na, ich würde sagen, Kylie Blues ist sehr viel mehr der konkretere Ort. Und Long Day's Journey into Night ist sehr viel mehr die Idee von dem Ort, die Wahrnehmung von ihm, von diesem Ort oder wie er diesen Ort mystisch überhöht. Also so wie diese Bewegung vom ersten im zweiten Teil in beiden Filmen funktioniert, dass man da stärker, sicher nicht ganz eins zu eins, ins Träumerische kommt, ist sicher auch der Übergang von Kylie Blues in Long Day's Journey into Night eine von etwas sehr viel Konkreterem in etwas sehr viel poetisch-Träumerisches. Für mich ist es da einfach der Triumph von Form über Inhalt, weil man merkt, wenn man das sich so anhört und nochmal durchliest und so, dass das ja inhaltlich total trivial ist und dass es erst durch die Zerstäubung der Form, durch das Fragmentieren der Form halt seine Kraft gewinnt. Also ich denke, das ist auch es ist auch eben ein Film darüber. Das ist ja diese Flucht ins Kino, die er da antritt. Eine Flucht in einen Raum, wo wir die Wirklichkeit in ihrer Einfachheit nochmal neu arrangieren können und sie dadurch komplett anders begreifen lernen und sie dadurch vielleicht sogar verändern können.
Auf jeden Fall. Ich glaube, was für mich heraussticht, ich stimme dir auf jeden Fall zu, Christian, dass das Poetische in Kylie Blues ist viel präsenter als in Long Day's Journey. In Kylie Blues habe ich das Gefühl, dass ich doch noch fester mit beiden Füßen auf dem Boden stehe. Dass ich wirklich mich in Kylie befinde, an diesem Ort, dass ich eigentlich, auch wenn ich mich mit der Kamera bewege, dennoch relativ fest mit beiden Füßen auf dem Boden stehe. Bei Long Day's Journey habe ich das Gefühl, oder hatte ich das Gefühl, dass ich tatsächlich einfach nur noch fliege. Und es geht bei dem Film gar nicht so sehr um die Stadt selber. Also natürlich, es wurde in Kylie gedreht, aber halt nicht direkt in dem Zentrum, das wir aus Kylie Blues kennen. Es wurde an einem Ort gedreht. Ich glaube, das wurde von der Sowjetunion, ich könnte mich jetzt irren, von der Sowjetunion als ehemalige Mine benutzt. Und es ist halt ein extrem schwer zugänglicher Ort. Und er kennt nur eine, also Bigan selbst kennt nur eine Person, die den Weg zu diesem Ort kennt. Und es kommen wohl sehr, sehr viele Filmfans nach Kylie, die unbedingt zu diesem Ort wollen. Und ich glaube, das ist so für mich ein sehr großer Unterschied, den man auch wirklich fühlt zwischen beiden Filmen. Du hast nicht mehr denselben Ort. Du hast dich verändert. Du hast dich vom Stadtzentrum in die Peripherie bewegt. Das ist für mich ein ganz, ganz anderes Erlebnis, ein ganz anderes Gefühl. Und die Poetik, die in Kylie Blues eher noch tatsächlich über die Worte kam, kommt in Long Day's Journey tatsächlich über die Form.
Ich habe eine Frage an euch.
Ja.
Bitte.
3D, schon mal gehört. Haben noch nicht erwähnt, dass, oder doch, du hast es schon in der Anleitung erwähnt, das will ich jetzt nicht unterstellen, aber dass diese Longtake ist ja in 3D. Habt ihr das in 3D irgendwie sehen können? Wisst ihr was? Weil das wirkt natürlich auch nochmal wie der größere Flex und das ist natürlich noch etwas, was auch wie ganz oft gefragt wurde, wie wurde das gemacht, warum hast du es so gemacht und sowas. Habt ihr da mal Ausschnitte sehen können oder das in 3D sehen können oder eine Meinung dazu?
Also ich habe es leider nicht in 3D sehen können, weil ich tatsächlich keine 3D-Filme sehen kann. Mir wird da sehr schlecht von. Also ich habe mich von vornherein für die 2D-Version entschieden.
Ich fand es im Discord lustig, als wir darüber geredet haben und dann jemand meinte, Sebo war das, mein Fernseher kann noch 3D. Und ich fand, dass das so ein Relikt ist aus der Urzeit mittlerweile. Ich habe noch einen alten Fernseher, der kann noch 3D. Ich hatte auch mal einen Beamer, der das konnte, aber ich glaube, meiner kann das nicht mehr.
Ja, es wird ja jetzt bald alles durch Avatar 2 und 3 gerettet, dann kommt's wieder.
Ach, schön,
ja,
toll.
Begeistert 3D schauen. Nein, ich habe den auch nicht in 3D sehen können. Und ich finde das aber interessant als Vorstellung, weil das natürlich diesen Bruch zwischen den beiden Hälften noch mal verstärkt, weil das ja noch mal irgendwie dem eine andere Form von Wahrnehmung gibt. Und ich finde, das passt ganz gut zu diesem Gedanken, vielleicht zurückkehren zu wollen zu so einer neuen Erfahrung, also dem Kino als Ursprungserfahrung, wie bei den Lumière-Brüdern oder so 1895, weil ja auch 3D für viele oft als so ja eine neue technische Entwicklung, die dann nie stattgefunden hat oder die nie das einlösen konnte, was sie versprochen hat irgendwie. Und das, ich finde, es ist ja wirklich, wie du schon beschreibst, wie auch vielleicht aus dieser Anekdote mit dem Fernseher sichtlich wird, schon fast wieder ein Rückgriff zu einer Innovation, die sich nie manifestiert hat. Und das finde ich irgendwie schon ganz interessant, weil es ja auch, also 3D gehört irgendwie gleichzeitig zur Gegenwart, aber auch schon zur Erinnerung des Kinos.
Das stimmt.
Naja, und eine Sache, die man noch sagen könnte, ist, wir sehen ja die Welt auch in 3D. Und im Kino wird ja das, also es ist ja wie so ein, 3D ist ja, wurde ja auch als so eine seltsame Art Fake-Realismus verkauft uns. Also jetzt endlich, Filme in 3D, wie in echt. So, aber es ist natürlich gar nicht so, also wenn man dann nach Avatar schaut, also dass man denkt, ach jetzt endlich irgendwie sind Filme tatsächlich wie die Realität. Aber es ist, also vielleicht könnte man es auf jeden Fall so lesen, wenn man jetzt das wollte, dass es wie der Long-Take so eine, auch eine Art von nochmal extra so Immersion ist, die uns
ja, es ist so basalmäßig wieder der Mythos vom totalen Kino oder so diese Hoffnung, dass Film irgendwann wirklich eins zu eins unsere Wahrnehmung reproduziert, der aber natürlich nie eingelöst werden kann, weil es immer Kunst bleibt halt.
Ja, ne? Also das ist halt noch mal einmal weiter da reingehen, ne? Also man könnte da vielleicht, weiß ich nicht, macht er den nächsten dann in 4K oder sonst was. Aber ich finde, ich will da auch noch mal dazu sagen, ich finde, dieser Film ist wunderschön. Also ich finde, als ich da auch reingeguckt habe, nur erst, also nachdem ich Kylie gesehen habe, dachte ich, das ist ja unglaublich. Also auf was für einem Level er das hier inszeniert, wo wirklich jedes Bild einfach auch interessant ist. Also weil sich meistens etwas im Hintergrund bewegt, dann im Vordergrund da was sehen durch die Farbgebung, ist das unglaublich toll abgesetzt. Also wirklich jedes Bild ist beeindruckend. Und das ist natürlich viel beeindruckender, auch nochmal diese schönen Bilder zu kreieren in einem Longtake, ne? Also wo ja mit Beleuchtung, das ist ja viel schwieriger. Wenn du eine feste Kamera hast, die irgendwo ist, weißt du natürlich, okay, dieser Teil des Raums wird jetzt gezeigt, den leuchten wir richtig aus, der Rest ist nicht so wichtig. Wenn wir dann aber dadurch diese, vor allem auch noch nachts, wo es ja auch eigentlich nochmal schwieriger ist, das richtig zu machen. In meinem Laienwissen auf jeden Fall stelle ich mir das so vor. Da muss man ja schon eine unglaubliche Kunstfertigkeit haben. Also mir hat es auch natürlich gefallen, das zu sehen, aber ich finde, er hat ein bisschen sowas verloren mit dem, oder was heißt verloren? Etwas, das ich, glaube ich, bei Kylie Blues interessant fand, dass ich nicht so genau wusste, ist es jetzt gemacht? Sieht es da wirklich so aus? Und ich finde, dieser Film hat halt diese so eine absichtliche Künstlichkeit einfach. Und ich kann daran schätzen, dass er sich hier weiterentwickelt hat oder überhaupt entwickelt hat, was anderes gemacht hat. Aber ich fand es persönlich nicht so interessant. Aber was denkt ihr denn? Wohin geht jetzt die Reise? Ist es wirklich so, dass man jetzt sagt, okay, dann machen wir jetzt 70 Minuten One-Take oder dann machen wir 3D ohne Brille, wenn dann James Cameron uns diese Technologie vom Berg heruntergebracht hat, wie Moses die Gebote? Was kommt als nächstes? Oder sagt er jetzt, macht er natürlich keinen Long-Take mehr? Und dann sagt man, der Long-Take-Regisseur Began hat jetzt damit gebrochen.
Ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt, gerade schon, als du das andeutest. Und ich dachte so, okay, ich möchte eigentlich nicht noch mal genau dasselbe von ihm sehen, sondern ich habe das Gefühl, Long Day's Journey into Night ist auch so der Punkt, wo er diese Ästhetik jetzt da hat, wo er sie, glaube ich, wollte. Und ich weiß nicht, ob er sich da unbedingt wiederholen sollte. Aber natürlich wäre es auch interessant, jetzt zu sagen, okay, nach der Hälfte verwandelt sich das dann in Virtual Reality Experience. Dann müssen alle ihre Brille aufnehmen und sich irgendwie durch so einen 3D-Raum mit ihrem Kopf drehen und so. Also wer weiß, mit welcher technischen Spielerei er nochmal diesen Bruch, diesen Übergang irgendwie symbolisieren kann. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass er nicht nur einfach dasselbe weiterpoliert, sondern dass er ja sich tatsächlich nochmal weiterentwickelt. Mal sehen, was da kommt. Ich hoffe, er kriegt noch Geld, nachdem er das chinesische Publikum verärgert hat.
Ja, aber wie ist das eigentlich? Ich meine, der Film war trotzdem sehr erfolgreich, aber Leute sind reingegangen und haben dann gesagt, keinen Bock drauf. Das ist ja meistens auch so bei Filmreihen. Man merkt ja dann immer am nächsten meistens, wie erfolgreich das davor war. Also ob dann die Leute verprellt sind oder nicht. Aber gleichzeitig weiß ich jetzt gar nicht, ob so ein großes Publikum überhaupt immer dann weiß, wer er ist und was er macht. Man kann es vielleicht nochmal oben eine andere Ecke vermarkten. Also immerhin wird man ja sagen, es hat immerhin gut was verdient. Und er ist, also, und Nadine, du meintest das, glaube ich, im Vorgespräch, ne, dass Frankreich da mit Geld reingesteckt hat in den nächsten Film. Also er wird, denke ich mal, im Westen auf jeden Fall irgendwo wahrscheinlich die Mittel bekommen, noch was zu machen.
Also bei uns definitiv, in China, gut, das wird man sehen. Ich weiß nicht, wie viel prozentual gesehen er als Unterstützung von China für Long Day's Journey bekommen hat. Wie du gesagt hast, im Vorgespräch hatte ich schon erwähnt, dass man in Frankreich eigentlich relativ oft und auch sehr, sehr gut chinesische Filmemacher unterstützt. Gerade die, die in China, naja, nicht auf dem Radar sein wollen, weil sie sich halt mit Dingen auseinandersetzen, die man in China lieber unter den Tisch kehren möchte. Und da kommt dann die Unterstützung halt aus Frankreich oder zumindest aus dem Westen. Ich bin auch gespannt, was Bi Gan als nächstes macht. Ich meine, er ist noch sehr, sehr jung, hat aber schon extrem viel erreicht. Ich hoffe, dass er sich nicht zu sehr wiederholt. Ich glaube, wie Lukas gesagt hat, dass er mit Long Day's Journey eigentlich wirklich die Form da hat, wo er sie haben möchte. Und jetzt geht es halt darum, naja, Innovation zu schaffen. Vielleicht sollten wir ihm den Vorschlag mal machen mit Virtual Reality. Oder vielleicht hatte er die Idee schon. Wir sind gespannt. Also, wie es.
Schreib ihm eine Mail.
Der Film fängt an als Panel in Clubhouse. Und dann erst später muss man
Netflix
anmachen.
Verwandelt es sich in eine Telegram-Gruppe und dann wird's so eine Advanced Reality, so Pokémon Go-mäßig. Man muss dann in verschiedenen großen Städten verlorene Liebhaber und Äpfel suchen und so.
Das wäre doch nicht schlecht, wenn dieser Podcast sich jetzt, und das wäre dann der Audio-Gag, den wir machen würden, sich jetzt in ein Clubhouse-Panel. Das kann ich einfach behaupten. Ja, und jetzt, während wir das aufnehmen, auf Clubhouse gegangen wären, dann hättet ihr jetzt noch 3 Stunden weiterhören können, wie wir über diesen Film reden.
Endlich Clubhouse auch ohne Apple-Handy.
Ja, aber nochmal anders gefragt. Was gibt es, eine Genre, irgendwas? Also, ne, wir wissen jetzt ungefähr, wie er denkt. Er hat sich krass weiterentwickelt, finde ich, von Kylie Blues zu Long Day's Journey Internet. Aber gibt es also der Blick, den er hat, wofür würde sich das eignen? Ist er so jung, dass er noch ausprobieren soll? Oder ein Actionfilm, Dokumentar.
Extra für Nadine Action.
So. Nein, bitte genau, nicht. Nein, also ganz ehrlich, wie viele Filme hat er? 5, 6 inklusive der Kurzfilme. Ich glaube, er ist gar nicht für
31, ey, krass.
Ich glaube, er ist gar nicht für Actionfilme gemacht. Also ganz ehrlich, auch wenn man Interviews mit ihm liest, ich glaube, dort wird er sich nie hinbewegen. Was ich mir eventuell vorstellen könnte, das sind Dokumentarfilme. Aber Dokumentarfilme sind in China relativ schwierig zu machen. Es kommt halt auf das Thema drauf an. Ich glaube schon, dass er bei Spielfilmen bleibt und bei diesem träumerischen. Die Frage ist halt, wie er es machen wird in Zukunft. Aber ich glaube, dass er einer der besten chinesischen Filmemacher der neuen Generation ist und auch bleiben wird.
Ja, ich bin auf jeden Fall nicht mal eine Komödie mit Matthias Schweighöfer begann. Wie wär's? ich bin auch auf jeden Fall genau sehr gespannt,
In Virtual Reality.
Bitte nicht. was wir da sehen werden, ob es ob der Vorwurf des Gimmickhaften auch den dritten großen Film leicht betreffen wird oder nicht. Man hat es, glaube ich, ein bisschen gemerkt. Also ich finde, man merkt das oft, wenn die Filme so sich auch so ein bisschen entziehen und so kreisförmig sind, dass auch das Gespräch so wird, ja, also jeder nochmal so einen Interpretationsansatz nimmt und dann geht man wieder weiter. Und ich habe viel von eurer Begeisterung auf jeden Fall auch mitbekommen. Ich fand es von dir, Lukas, auch nochmal ganz gut, diese Idee, dass natürlich dieser Longtake auch immer die Gefahr, dass etwas schief geht und sogar auch Schiefgegangenes hier noch drin ist, ne? Also wie dass der Esel dann da die Äpfel abwirft und sowas und was man dann wiederum halt als Referenz auch dann sehen kann, obwohl es eigentlich gar nicht geplant war, aber man lässt es dann im Film und sowas. Aber es ist für mich auf jeden Fall noch keine abgeschlossene Beschäftigung mit Began gewesen, weil ich zum Beispiel Kylie Blues wirklich sehr, sehr gerne nochmal sehen will und nochmal in den einzelnen Szenen auch suchen möchte. Ich finde, es bietet sich an, ohne dass es so ein Erklärkino ist. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Und auch wenn ihr noch keinen Film von ihm gesehen habt, würde ich wirklich empfehlen, die beide zu gucken, wenn ihr da irgendwie rankommt, weil es einerseits für mich, finde ich, ein ganz guter Einstieg auch in Slow Cinema oder ein langsameres Kino sein könnte. Und aber auch so halt total eigenständig ist. Nadine, hast du einen Tipp, wenn man jetzt Began mochte, womit macht man weiter?
Also wenn man in China bleiben möchte, dann würde ich An Elephant Sitting Still von Hu Bo empfehlen. Der ist allerdings 4 Stunden lang, da braucht man dann schon ein bisschen Sitzfleisch. Ansonsten ist halt wirklich, naja, er ist halt sehr, sehr anders, finde ich. Also auch von den Regisseuren aus China, die so auf meinem Radar sind, so die neue Generation, geboren in den 90er Jahren. Er ist halt ganz, ganz anders. Also ich könnte jetzt keinen Filmemacher empfehlen, der so, naja, nicht mal ähnlich ist. Aber wie gesagt, wer zumindest in China bleiben möchte, dem würde ich auf jeden Fall Hu Bo's An Elephant Sitting Still empfehlen. Das ist wirklich auch ein exzellenter Film über nicht nur die chinesische Gesellschaft, sondern auch unser Dasein, das menschliche Dasein. Und das ist auch, finde ich, technisch sehr interessant. Ganz anders als Began. Eher realistisch gemacht, aber trotzdem sehr, sehr interessant.
Wen schmeißt du in den Hut, in den Ring, Lukas? Muss man dann bei Zha Zhangke weitermachen oder geht man zu Cai Mingyang?
Zha Zhangke ist tatsächlich auch jemand, den ich hier irgendwie manchmal in den Bildern gesehen habe, wenn so Umwelt mit eingefangen wird, wenn sich der Hintergrund so mit Architektur und einfach Landschaft vollstellt. Aber Hu Bo finde ich, glaube ich, einen ganz interessanten Vergleich, weil der auch viel so Verbindendes in seinem Film hat. So diese verschiedenen Figuren, die in Elephant Sitting Still so miteinander so verknüpft werden. Ich habe das Gefühl, dass das was hier am Ende dieser Filme ja auch passiert. Also das ist sicher ein ganz guter Ansatz. Und ansonsten, ich weiß nicht, so Cai Mingyang empfehle ich ja sowieso immer. Und Christian, du hast ja gesagt, du magst Motorroller fahren. Da bestehen ja eigentlich die Hälfte aller Filme daraus, dass jemand mit Motorrollern durch Taiwan irgendwo fährt. Also das würde ich dir ans Herzen legen dann.
Ja, so komme ich dann nochmal.
In Days kein Motorroller. Das war, glaube ich, die größte Enttäuschung.
Das stimmt.
Und trotzdem mochte ich den. Na gut, dann ist es ja, sind die anderen Filme sind wie Days, aber mit Mopeds. Das ist ja
genau. Ja, genau so.
Perfekte Elevator Pit. Perfekte Elevator Pit für mich.
So hat er seine ursprünglichen Filme gepitcht. Das ist wie mein letzter Film in 20 Jahren, aber ohne Mopeds.
Ja, das ist so wie dann Began irgendwann sagt, diesmal ohne Longtake, hat er gesagt. So, diesmal, mal gucken, ob ich es auch ohne Moped schaffe.
Diesmal sind die Mopeds echt.
Sehr gut, genau. Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, nochmal hier diesen Filmemacher zusammen mit mir aufzurollen.
Ja, sehr gerne.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne wieder. Mal schauen, vielleicht gibt es ja wen, den wir uns als nächstes zusammen mal vorknöpfen können, irgendwie so aus dem Slow Cinema Bereich. Eine Sache vielleicht, die ich auch noch erwähnen kann, ist, dass Nadine, die Slow Cinema Folge, die wir zusammen gemacht haben, ist uns Inspiration gewesen, so eine Art von Format, also wo wir über Genres, über Weltkinoregionen, über Strömungen und sowas reden, eigentlich mal regelmäßig machen zu wollen. Das hapert noch so ein bisschen an der Unterstützung. Ich gucke auch noch mal im Hintergrund, ob man es vielleicht auch anders finanziert bekommt und so weiter. Gerade ist es so, dass unsere Steady-Kampagne halt da so ein Ziel hat. Wenn wir das erreichen, machen wir es auf jeden Fall. Also wir würden gerne, so wie die Specials, auch so eine Art Genre-Format machen, aber weiter gefasst. Also wo man auch mal Wakaliwood macht oder tamilisches Kino oder Screwball-Comedies oder sowas und sich eine Expertin oder einen Experten einlädt, den oder die wir dann auch bezahlen könnten, wenn es ein finanziertes Format ist, und da mal so ein bisschen unsere Blicke weiten. Also falls ihr da Lust drauf habt, könnt, wäre das auch noch ein Grund, Katz vielleicht finanziell zu unterstützen, nicht nur für die Specials, sondern dafür. Dann will ich nochmal auf dein Buch hinweisen. Heißt es auch The Art of Slow Cinema?
Nein, das heißt Human Conditions.
Und wenn man dir auf Twitter folgt, dann wird man wahrscheinlich davon mitbekommen, wenn es rauskommt.
Auf jeden Fall. Oder über meine Internetseite auch, theartsofslowcinema.com.
Da findet man es dann auch. Ja. Twitter-Links und sowas packe ich in die Podcast-Beschreibung. Und für alle, die sich denken, boah, das war jetzt aber viel Arthouse in der letzten Zeit bei Katz, das war jetzt Berlinale und jetzt Began, kann ich sagen, nächste Woche kommt endlich der Snyder Cut. 4 Stunden Justice League nochmal neu. Lukas, Jenny und ich werden uns dem aussetzen. Ihr könnt das schon gucken auf Sky ab Donnerstag. Das wird bestimmt ganz toll. Und werden wir mal sehen, wie das so ist. Darüber sprechen wir in der nächsten Woche. Bis dahin, macht's gut. Viel Spaß beim Streamen. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
The question was that I was told, or I heard from a report, that you at first thought about shooting the 3D parts in VR format, and whether or not that is true, and for what reason you abandoned this particular idea to shoot the whole thing in VR, virtual reality, that is. And then what do you think about the future of VR, whether or not this is something in terms of the future of films making, and whether or not this is something that we should pursue?
首先这个报道是假的。
Fake news.
我从来没有想过要拍 VR 的电影。
I never thought about using VR as a vehicle to shoot a film.
我甚至对 3D 都不感兴趣。
Not even that particularly interesting in making a 3D film. So I do think that we have been neglecting this concept called 3D viewing for a long, long time. That's why I mentioned that it's a very retro act of my, the way I want to go back to where we were before, and that's why I take on 3D. So I do think that... In terms of the new technology such as VR, I immediately associate that with gaming. It's a game people play, and it's not the same experience as you put on a 3D glasses sitting together collectively in a theater watching something in synchronization. And to me also, one particular signature or DNA of any filmmaking, it's two things. There are two things. One is framing, and the other one is editing. And I don't think that VR actually can do these two things in the VR context. And therefore, I'm not interested in making VR films, and I choose intentionally not to pursue that.
就因为拍完了这个电影，好多 VR 的厂商都来找到我，我都很奇怪，因为我对技术真的不了解。
And believe it or not, after this particular film become very popular, become getting a lot of exposures, a lot of VR companies now they are approaching me and wanting me to shoot a film using VR technology. And to me, it's just something that I don't understand and not interested in.
Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mir immer schreiben, @chr_eichler auf Twitter oder an katzpodcast@yahoo.com. Der Podcast ist auch auf Instagram und auf Twitter. Könnt ihr also folgen. Und an dieser Stelle danke ich immer den Leuten, die Katz erst möglich machen. Das sind unsere Studio-BossInnen: Grace Berlin, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert und unsere weiteren ProduzentInnen: Mareike Mössner, Sebastian Kump, Nils Schuckenberg, Lukas Sieber, Wolfie Wave, Daniel Jürgens, Mirko Mushoff, Peter Bötsch, Jens Bahr, Marco Naujok, Simon Popp, Timo Gerdau, Alexander Sadlo, Michael Urbanovic, Theodor Brotmann, Björn Becher, Boris Klemko, Jakob Jockers, Philipp R., Hubert Biniak, Sven Kundler, Sebo McPowers, Tim Seestädt, David Wieching, Dominik Hochholzer, Regula Weber, Arne Leonardo, Christoph Zollner, Jörg Giese, Marius Stein, Alfred Neumann, Hans Gruber, Marcel Beermann, Sarah Eliport, Thomas Kustermann, Stefan Eliport, André Holstein, Elisabeth Fulda, Martin Schober, Matthias Nauhaus, Louis Sir Axelot, Nikolai Puke, Tobias Walter, Jon Eden, Heiko Dörr, Jonas Helmerichs, Valentin Tischer, Eik Stankiewicz, Tobias Breitwieser, Michael Schill, Max Gilbert, Florian Wittenbecher, Falk Tschitschmann, Michael Kanzia, Leon Herrmann, Stefan Ziede, Ralf Kienzler, Miesix, Andreas Siegmann, Christian Kaufmann, Martin Leisner, Moritz Bartel, Nikolas Dietz, Gerrit Schlaf, Jonathan Hilgenfeld, Malte Springer und meiner Oma. Bis nächste Woche.